Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hackmans MMA Show. Mit Sebastian Hacke. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo da draußen und herzlich willkommen zu Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Flo, ich sehe dich grinsen. Ich grinse auch immer noch so seit circa 24 Stunden, denn nachdem ich aufgehört habe, UFC 269 zu kommentieren, hat das Geflasht-Sein nicht aufgehört. Also ich habe immer noch Adrenalin, ich habe immer noch Puls nach dem Event.
Fühle ich sehr. Jahresabschluss in der UFC delivered immer auf dem Papier, aber wir kennen alle die Events, die am Ende des Tages dann doch nicht so liefern wie versprochen, wie man sich im Vorhinein da ausmalt. Aber dieses, oh boy, hat es auf jeden Fall getan. Wie gesagt, verstehe ich sehr gut, dass die Aufregung bis heute anhält. Geht mir ähnlich, beziehungsweise genauso.
Charles de Bronx Oliveira, meine Güte, also ich habe mir heute mal überlegt, wieso habe ich den immer und immer und immer und immer wieder unterschätzt. Und ich habe mir seine Bilanz angeschaut und er kam ungeschlagen in die UFC mit 12-0. Und irgendwann nach 18 Kämpfen in der UFC stand die UFC-Bilanz bei 10-8, die Kampfbilanz bei 22-8. Und er hat so, gefühlt jeden zweiten Kampf verloren in der UFC. Das ist ja nun mal Fakt. Und wenn man sich da mal diese Phase anschaut, da gab es 6 Kämpfe, von denen hatte er dann zwischendurch 4 verloren. Da wurde er von Max Holloway deklassiert, wurde damals auf einer Trage aus der Halle gefahren. Anthony Pettis hat ihn ausgechoked, Ricardo Lamas hat ihn ausgechoked. Paul Felder hat ihn per TKO grausam gefinisht. Das war deutlich gefinisht. Und dazwischendurch gab es immer wieder Siege. Es gab auch mal eine kleine Serie gegen Gegner so, um die Top 15 rum, würde ich mal sagen. Aber man hatte das Gefühl, gegen Top 10 Gegner, da bricht er immer wieder mal weg. Da ist der Kampfgeist auf einmal futsch, da findet er sich in Situationen wieder, da kann er nicht drauf reagieren, da kann er keine Adjustments vorstellen, da geht er gnadenlos unter. Und ich habe mir gedacht, ja, okay, als der Junge reinkam, Anfang 20 mit der Brille, so schüchtern, der ist klasse im Jiu-Jitsu, der findet immer wieder mal einen Choke und im Striking kann er so gegen die Nummer 15 bis 25 der Welt auch mithalten, aber was so Top 10, Top 15 anbelangt, nee, da findet er keinen Stand, da kann er sich nicht festsetzen. Junge, habe ich mich getäuscht. So die Entwicklung zwischen 2017 und jetzt, Ende 2021, ist gigantisch, Flo. Ist gigantisch.
Ja, technisch unglaublich sauber. Absolut nicht verzeihend, wenn es ins Grappling geht. Der Mann beeindruckt und du bist ja auch beim besten Willen nicht der Einzige. Vor allem diese Eigenschaft, dass der keinen Kämpfer hat, dass der keinen Biss hat, dass der wegbricht und ein Quitter ist, wie die Amis ja sagen. Das wurde ihm ja auch aus der Division heraus vorgeworfen. Ich habe mich im Vorhinein einfach, weil ich auch schon so heiß auf das Event war, wirklich mit vielen auch Podcasts und anderen Medien treiben und so Stimmen aus dem Sport beschäftigt. Und ich habe ja auch gesagt, Herz schlägt so minimal mit so einem kleinen Prozentsatz für Oliveira, aber ich glaube auch an Poirier und da waren wir nicht die Einzigen. Also das war schon so die Stimme, die, glaube ich, größtenteils geherrscht hat. Das war jetzt nicht so ein eindeutiges Ding, wir kommen ja gleich zu nochmal eindeutigeren Sachen, da hat wirklich nahezu niemand vorhergesagt, was passiert ist, aber ja, Poirier hat man irgendwie als standhafter und bisschen giftiger, bisschen schwerer schlagend, was er auch war, eingeschätzt. Diesen Dog, auch von dem die Amis ja so gerne sprechen, die haben halt einfach ihm zugesprochen und Oliveira auch wirklich gleichzeitig abgesprochen. Dementsprechend verstehe ich das, ne? Poirier auch seit Jahren BJJ Black Belt, Ringer auf den Ringermatten, seit Jahrzehnten unterwegs. Ich hätte auch nicht gedacht, dass Oliveira, wenn er denn mal irgendwie an ihn rankommt, so vernichtend sein kann. Und vor allem hätte ich halt auch nicht gedacht, dass der Kampf, wenn er denn läuft wie in Runde 1, und so hätte ich mir ihn vorgestellt, dass Oliveira da standhält. Also genau die Eigenschaften, die du ihm da abgesprochen hast, hätte ich ihm genauso abgesprochen. Letztendlich hat uns der Chandler-Kampf vielleicht schon so ein, hätte uns zum Überdenken dieses Urteils schon vielleicht bewegen sollen. Also hat ja einen relativ ähnlichen Kampfverlauf da schon gehabt, aber ich hätte auch gedacht, ja, das passiert nicht zweimal. Aber ja, so täuscht man sich und das ist ja auch irgendwo, das sind diese Ergebnisse, diese Ereignisse, die einen den Sport ja so lieben lassen. Der vermutlich unvorhersehbarste Sport der ganzen Welt.
Geilste Sport auf der ganzen Welt, der vielseitigste Sport, der Sport mit den meisten Upsets, der Sport mit der wenigsten Klarheit, der Sport mit dem meisten Chaos. Es ist einfach wahnsinnig. Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich an Samstag nachdenke. Es war einfach magisch, da an der Seite von Andreas Kaniotakis zu sitzen und das zu kommentieren. Und ich habe mir auch nochmal eine Frage gestellt: Wo ist das passiert? Wann hat er diesen Schalter umgelegt, dieser Charles Oliveira? Und es muss so die Paul-Felder-Niederlage gewesen sein. Es war ja die letzte. Es hat er 10 in Folge gewonnen. Und davor war es ja immer auch, er hat häufig im Federgewicht gekämpft. Ich glaube, er hat 4 oder 5 Mal das Gewicht verfehlt. Da war viel Unprofessionalität, viel jugendlicher Leichtsinn. Wenn man in dieses Gesicht jetzt blickt, wie er da rauskommt zum Anfang der dritten Runde, wie er keine Zweifel lässt, wie er sein Striking aufpoliert hat. Jetzt ist er so ein Typ, es ist es das Gegenteil. Der marschiert rein, kassiert eine, um zwei auszuteilen. Er ist super gritty, super zäh, super tough, marschiert da rein, bricht deinen Rhythmus, bricht Distanzen. Der kann aus der Kickbox-Distanz kämpfen. Geht von der Boxing Range in die Pocket, clincht dich, underhook dich, Muay Thai clincht dich, Knie zum Körper, Schläge zum Körper, mischt gut. Ich glaube, in dem Kampf ist er 30% zum Körper gegangen. Das war auch ein Key to Win, würde ich sagen, gegen den Dustin Poirier, der fast nur zum Kopf geschlagen hat. Er ist super ekelhaft, super unangenehm zu kämpfen. Der hängt an dir, der zerrt an dir, dann löst er wieder, dann kommt wieder so ein Slicing Elbow beim Rausgehen, dann clincht er dich wieder. Und wie er die Schritte aufbaut, ist auch so bemerkenswert. Jeder, der Jiu-Jitsu macht, weiß das. Es ist Schritt 1, es ist Schritt 2, es ist Schritt 3. Wenn du bei Schritt 3 die Defensive wieder findest, musst du erstmal Schritt 3 bekämpfen, dann musst du Schritt 2 bekämpfen, dann musst du Schritt 1 bekämpfen, dann bist du raus. Und hier ist es bei Oliveira ist es halt so, du weißt,
Zeitgleich.
es startet irgendwie mit dem rechten Underhook, er blockiert die linke Hüfte und dann ist es schon sehr, sehr spät. Dann ist es sehr, sehr spät bei ihm. Dann musst du wirklich, wirklich gut reagieren, exakt reagieren. Sonst ist es vorbei. Der klettert dir auf den Rücken, der chokt dich und es ist vorbei. Mit den langen, dünnen, knochigen Armen kommt er irgendwie unter dein Kinn. Und ja, es fasziniert mich krass, dieser Weg. Ich habe heute mal recherchiert, wenn es um so Siegesserien geht. Wie sieht es denn da aus in der UFC? Und ich war schockiert. Ich war schockiert. Siegesserien sind in diesem Sport quasi non-existent. Es gibt weniger als 30 Kämpfer in der UFC-Historie aller Zeiten, wir sprechen hier von über 1000 Kämpfern, weit über 1000, Tausenden wahrscheinlich, Frauen und Männer eingerechnet, die 8 oder mehr Siege in Folge geschafft haben. 8 oder mehr. Wenn du hier 10 oder mehr wie Oliveira geschafft hast, dann bist du bei den oberen, lass mich mal nachzählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es gibt
Das
12 Menschen in diesem Sport, die es geschafft haben, 10 oder mehr Siege auf die Beine zu stellen. Der ist in einem ganz, ganz illustren Club und das hat er geschafft, weil er trotz Ausnahme-Jiu-Jitsu-Talent, trotz guter, solider Talente und Einstellungen nochmal so krasse Adjustments vorgenommen hat. Das hat er geschafft. Jetzt gehört er wirklich zu den Besten aller Zeiten. Die Zahlen sagen nichts anderes.
Ja, ist halt auch einfach, also zu dieser Frage, was passiert ist nach dem Paul-Felder-Kampf. Also ich habe gerade mal geschaut, das war sein zweiter Kampf im Lightweight. Ich glaube einfach, diese Entscheidung war so wahnsinnig wichtig. Ich meine, er ist inzwischen ein ausgewachsener Mann, das heißt inzwischen natürlich seit mehreren Jahren, aber das war zu Beginn seiner UFC-Zeit eben nicht. Und ich glaube, dieses wirklich, dieses auch sich körperlich festigen im Lightweight, das hat ihm halt auch einfach Kinn gegeben und natürlich körperliche Kraft. Und zu diesem BJJ Step by Step, also der überspringt teilweise zumindest die Pausen zwischen den Steps. Also ich hatte das Gefühl, dieser rechte Hook war in der dritten Runde mit dem Distanzverkürzen quasi drin.
Ja.
Das war schon krass. Also
Sofort den Grip, hat sofort den Grip und hat die zweite Hand schon da, wo er sie haben will. Und dann du beginnst quasi zu realisieren, was er macht, bei seinem Schritt 3.
ja.
Super gefährlich, super gefährlich.
Ich glaube auch, dieses Körperbearbeiten war einfach auch so ein bisschen Folge des Gameplans und der Erkenntnis, wir können auf keinen Fall mit Poirier in der Pocket stehen. Wenn wir da wirklich in der Brawlerei auf zu kurzer Distanz sind, dann sind die Hände viel zu gefährlich. Ich glaube, da hat er ja auch diese Step-in-Elbows gezeigt, aber ab dann eben direkt den Clinch gesucht,
Initiiert, ja.
um diese Brawlerei zu verhindern. Hat er für mich sogar dennoch fast schon ein bisschen viel. Also und da geht es dir ja wohl ähnlich. In Runde 1 hatte ich eigentlich das Gefühl, auch diesen Kampf wird er recht sicher verlieren. Also das muss ich fairerweise schon sagen, denn ganz neutralisieren kannst du halt eine Brawlerei mit Poirier einfach nicht. Dafür ist der Mann dann doch auch stilistisch ein bisschen zu dreckig, klingt so negativ wertend, aber du wirst wissen, was ich meine, zu
Ja,
giftig von mir aus.
mit Poirier zu ballern, macht wenig Sinn. Man hat auch gesehen, was er für einen Bums hat. Also nach ein paar Minuten schickt er Oliveira clean runter. Und ich glaube, da ist Poirier ein bisschen gierig geworden. Da hat er Headhunter gespielt, wollte ihm die Birne von den Schultern knallen und ist ein bisschen eindimensional geworden. Und aufgrund des Niederschlags würde ich ihm zwar die erste Runde geben, aber er hat dann nicht mehr aus dieser Southpaw Boxing Range agiert. Er ist zu nah hingegangen, hat zu sehr nach dem Kopf gejagt und es waren dann zu viele Clinch-Situationen, zu viele Situationen am Zaun, die dann Oliveira wieder praktisch in die Karten gespielt haben, die ihn zurückgebracht haben in den Kampf. Und es waren sehr viele böse Körpertreffer aus diesen Clinch-Situationen, die Poirier dann hinnehmen musste. Die Knie zum Sternum quasi und auch in die Rippen rein. Da hat er böse gepumpt auf dem Stuhl und die Runde 2 ist dann gar nicht so gelaufen, wie er das wollte.
Genau, Pushkicks auch, wenn die Distanz doch mal relativ groß war, von Oliveira, die nochmal diese Treffer auf den Körper nochmal ein bisschen aufsummiert haben, sich dazu addiert haben. Ja, hat er wirklich super gemacht. Da bin ich bei dir. Also zu gierig. Kann ich mir schon, also da bin ich vielleicht dabei. Poirier ist einfach so ein Dog, der ist verbissen, der will eine Schlacht einfach stilistisch irgendwie, der sucht die und lässt sich da gerne hineinziehen. Aber an sich fand ich den schon relativ kühl. Also nach diesem einen Knockdown bittet ihn Charles ja quasi auch in die Guard. So doof war er jetzt auch nicht, dass er da wirklich nur blutrünstig hinterher ist. Also an sich wäre ich als großer Poirier-Fan bis zu dem Zeitpunkt trotzdem sehr zufrieden mit dem Kampfverlauf gewesen.
Natürlich, man muss sehen, da steht man einem Weltklasse-Gegner gegenüber. Deswegen, ich sage ja, Poirier gewinnt die Runde 1. Ein paar kleine Dinger kann man vielleicht feilen, aber wie gesagt, ich gebe ihm die Runde. Du stehst hier einem Mann gegenüber, der Stand heute ich glaube, 20 oder über 20 Siege jetzt hat in der UFC. Auf jeden Fall hat er 15 Finishes in der UFC. Das ist einer der besten aller Zeiten. Also für mich Safe Hall of Famer, Charles Oliveira. Deswegen ist es ja gut, wenn du die erste Runde gewinnst. Verloren gegangen ist der Kampf definitiv in der zweiten Runde. Und ich habe es im Kommentar auch ganz klar angesprochen. Ich fand Poiriers Entscheidung, so 2, 2,5 Minuten vor Schluss, einfach nur noch zu overhooken, zu klammern, den Kopf zu greifen, die Guard mit dem Body Triangle zu schließen, falsch.
Bisschen Spaß, gell?
Das war eine
Ja.
falsche Entscheidung. Es kann nicht der Plan sein, in einem Kampf gegen Charles Oliveira das zu machen. Stell dir vor, die Runde geht unbeschadet zu Ende, was sie nicht ist in meinen Augen. Oliveira hat die 10-8 gewonnen in meinen Augen. Das war eine ganz, ganz
Zwei
klare.
Judges auch so gesehen.
Ja, fühle ich total. War eine ganz, ganz starke Runde. Hat viele Nasty Strikes gelandet aus der Close Guard. Das hat Poirier auch unfassbar Kraft und Explosivität genommen. Dieses ständige Halten und Clinchen und Kopf festhalten, overhooken, einfach nur blockieren. Das kann nicht der Plan gewesen sein, weil was passiert, wenn du in Runde 3 wieder runter musst? Willst du dann wieder die Runde so abgeben und auf Sicherheit spielen und dann in der Runde 4, nachdem du 10 Minuten gehalten hast, gefühlt irgendwie noch den Knockout suchen? Das kann ja nicht klappen. Das kann kein nachhaltiger Plan sein. Mitten in der Runde festzuhalten, nee. Also Dustin Poirier ist seit Jahren BJJ Black Belt. Ich hätte erwartet, und ich habe es genau auch so gesagt, ist ja überprüfbar, Hips gut, Butt's gut, nach hinten, benutzt die Füße, stell sie in die Hüften, versuch aufzustehen. Egal wie weit der Zaun weg ist. Er hat ja nicht mal versucht, einen Hip Escape zu machen und Richtung Zaun zu kommen. Er hat einfach sofort für sich beschlossen, ich halte dich fest, ich blockiere dich, ich stall die Runde runter, ich gebe die Runde ab, bewusst, und kämpfe dann wieder im Stand weiter. Das kann doch nicht der langfristige Plan gewesen sein hier.
Nein, natürlich nicht. Die Ecke hat ihn danach auch gefragt, warum er denn wirklich gar nichts versucht hat. Hat halt vermutlich wirklich gedacht, das ist mir zu heikel hier unten. Vielleicht auch erwartet, dass er ihn noch besser festhalten kann. Der physisch stärkere Mann ist er ja vermutlich. Dafür, dass er wirklich solch schwere Ellenbogen genommen hat, war ich eigentlich auch überrascht, dass er relativ frisch so auf mich irgendwie motorisch und so noch danach wirkte, nach diesen 5 Minuten Pein. Auch keinen Cut hingenommen. Vielleicht wirkte es für ihn selbst und letztendlich, wie benommen er war, muss er ja selbst am allerbesten entscheiden können, einschätzen können, sage ich vielleicht besser. Vielleicht wirkte es für ihn weniger gefährlich, als man das von außen gesehen hat. Dass das eine dominante Runde war, wird er sicherlich selbst gewusst haben. Aber ja, gut, in Runde 1 lief es gut. Ich hatte meinen Knockdown ausgechockt, wurde ich in so einem Titelkampf schon mal. Also ich fand es auch schwach, aber na, da unten zu liegen und Risiken, die Guard zu öffnen, gegen solch einen Mann einzugehen, ja, weiß nicht. Ist schon auch ein gefährlicher, ein angsteinflößender Gedanke.
Auf jeden Fall, aber ich denke, Poirier hat schlimmere Situationen erlebt in seiner Karriere und ist zurückgekommen als diese Closed Guard Position, die relativ überschaubar ist. Was ist das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn der Hip Escape nicht hinhaut? Okay, du hast ihn in der Half Guard.
Ja, genau, hätte ich
Okay,
jetzt auch so
okay.
gemacht.
Ist immer noch okay. Also, dann haben wir vielleicht 1,5 Minuten noch, dann kannst du ihn immer noch blockieren, kannst du immer noch wizzen oder overhooken. Hat er übrigens ein paar Mal gut gemacht. Also, ich zeige hier die Fehler auch von Dustin Poirier. Ich analysiere, warum er verloren hat. Aber wie gesagt, erste Runde hat er gewonnen, auf jeden Fall. Hat ein paar Mal schön gewizzert, hat die Takedowns verhindert. Ich glaube, Oliveira hatte keinen einzigen Takedown in diesem Kampf. Also, er hat bestimmt
Hat also
5, 6.
Würfe, BJJ-artige, was heißt Würfe, sehr so zu Boden ziehen, aber ihm wurde nicht einer gegeben, genau, fand ich eigenartig, ja, würde ich, ist wieder so ein Punkt, wo man sich überlegt, ob man nicht irgendwie MMA-Wertungen und Wertungskriterien mal überdenken sollte. Also klar waren das, ja, BJJ-Takedowns, wenn man so will, aber genau, ihm wurde auf dem Papier nicht einer gegeben.
0 von 6 steht hier.
Die Situation, über die man in der zweiten Runde natürlich immer noch reden muss, ist dann diese Situation, in der Charles nach dem ersten ja, Takedown-Versuch, hätte ich dann so gewertet, diese Armbar hat und die Situation, wie er diesen Arm hält. Da wurde ja, ich weiß nicht, ob du das im Nachhinein noch mitbekommen hast, die Diskussion, ich meine, das ja selbst kommuniziert, Joe Rogan hat das ganz, ganz als eindeutige Sache im Kommentar geäußert, dass Oliveira wiederholt in den Handschuh von Poirier gegriffen hätte und ihm somit das Herauskommen aus diesem ersten Armbar-Versuch verhindert hätte. Ich habe mir die Szene jetzt wirklich aus allen Kamerawinkeln, die irgendwie im Internet einzusehen sind, nochmal angesehen. Sieht schon ein bisschen fraglich und gefährlich aus. Irgendwie traue ich mich nach wie vor nicht, zu einem klaren Urteil zu gehen, denn es gibt keine Perspektive, wo man wirklich eindeutig Finger irgendwie unter Handschuhe gleiten sieht. Aber es ist fraglich, wieso Poirier diesen Arm überhaupt nicht daraus bekommt. Auch das wird in der Runde gefragt. Er antwortet darauf irgendwie nicht, wird selbst auf der PK nochmal angesprochen und gesagt, ich habe keine Finger gemerkt. Also Poirier, der fairer Sportsmann, auch natürlich kein Zeichen von irgendwie gestikulieren zum Ref. Aber man kann sich, also ich persönlich kann mir nicht ganz erklären, warum er es nicht schafft, diesen Arm mit roher Gewalt, der schon letztendlich nur noch der Unterarm ist, wird so ein bisschen mit einem Griff zwischen Wade und Oberschenkelmuskulatur blockiert und dann ist eben eine Hand am Handgelenk und die oft rotiert. Also ich glaube, es gab Sekunden, in denen da schon irgendwo zumindest einen Griff auf dem Unterarm mit dem Handschuh blockiert hat. Das wiederum wäre ja legal. Ich weiß,
Ja,
also du im
darfst du.
Video siehst, wie ich das meine. Es ist schwer jetzt in Worten in einem Podcast zu beschreiben. Also ein Arm wird gegriffen, darunter endet eben der Handschuh und auch das könnte so eine kleine Blockade geben, aber die Hand wandert auch kurzzeitig und die Vermutung bleibt irgendwie im Raum, dass da zumindest der Handschuh großen Einfluss drauf gehabt hätte, dass diese Situation, diese 4,5 anschließenden Minuten erst ja, dadurch irgendwie möglich werden. Ich war im Kommentar sehr beeinflusst von Joe Rogan, der das einfach so felsenfest ganz sicher behauptet hat. Jetzt, wo ich mir die Szene aber anschaue, denke ich mir auch, also eine eindeutige Sache ist es nicht und irgendwie will man Charles da auch nichts wegnehmen. Ich weiß nicht, ob du dich mit der Thematik beschäftigt hast, ob das einer von euch bei einem Kommentar so wahrgenommen hat.
Ich
Es
habe
waren
es nicht so
Millisekunden.
gesehen. Gut, Joe Rogan hat den Vorteil, er sitzt am Cage. Und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, wenn du am Cage sitzt, siehst du solche Dinge einfach genauer, weil
Klar.
Fernsehen ist Fernsehen, da versendet sich viel und ein falscher Kamerawinkel macht so viel aus. Aber wenn Dustin Poirier sich überhaupt nicht drüber beschwert, du kannst mir doch nicht erzählen, dass jemand wie Poirier, der in diesem Kampf seinen 27. UFC-Kampf bestreitet, das nicht merkt, wenn ihm einer in den Handschuh fasst. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Auch, dass er es nach dem Kampf nicht reklamiert, dass sein Team das nicht reklamiert. Und bei Joe Rogan ist es ja schon so, dass er dazu neigt, manchmal so ein kleines Narrativ hineinzupressen in diese Kämpfe. Also, ja,
Ja,
ich habe es nicht so gesehen. Aber gut, Joe
ich
Rogan
weiß
saß am
nicht.
Cage. Alle anderen sagen, es war nicht so. Das hat den Kampf auf keinen Fall verloren.
Glaube ich auch nicht. Ich habe die übrigens gerade live, falls du das im Podcast selbst anschauen willst, einen Link zu wirklich nur der Szene gesehen. Kannst du bei WhatsApp dir auf dem Handy anschauen. Ja, glaube ich auch nicht. Also wenn, dann könnte man irgendwie argumentieren, Poirier geht dann doch auch sehr motiviert in die dritte Runde. Vielleicht war da ein bisschen Mindset, ich habe hier was wieder gut zu machen und zu drehen. Also das wäre wirklich nur so die einzige Argumentation, die man diese Szene dann wirklich auch auf Runde 3 beziehen könnte. Und da finde ich dann wirklich auch so ein bisschen vage. Also, ich finde es auch too much. Aber die Diskussion ist wirklich in vielen Kreisen gerade sehr ausgebrochen. Glaube aber auch, da ist ein bisschen amerikanische Brille. Natürlich liebt man Poirier. Ich verstehe, wieso man vor allem als jemand, der irgendwie aus der Region Louisiana kommt, sehr für ihn geroutet hat. Vielleicht war da wirklich einfach ein bisschen zu viel Herz mit dabei. Was
Also,
sagst du zu
ich habe mir
den
jetzt die
Bildern?
Situation angesehen, die du mir geschickt hast. Ich sag dir, was da passiert ist. Poirier hatte Angst vor dem Omoplata. Poirier ist von sich aus nach vorne gerollt in der Szene. Wer die Position kennt, wer kennt, wie Charles Oliveira das Setup daraus baut, der weiß, dass das sehr gefährlich sein kann bei ihm. Und Poirier hatte halt den Gedanken, okay, ich kriege den Arm nicht sofort raus, bevor ich jetzt flach nach vorne falle und das Momentum quasi einstecke, das er forcieren will und dann aus der Position den Omoplata zieht, der ja quasi von der Wirkung, ihr müsst euch das vorstellen, Omoplata am rechten Arm ist ungefähr so wie von der Hebelwirkung wie ein Kimura, bloß du hast halt dann beide Hände frei, also du kannst unfassbar viel draus machen und Charles Oliveira kann das sehr gut und deswegen hat Poirier quasi den Flip nach vorne selbst gemacht, um da raus zu scramblen. Also wie
Da bin
gesagt,
ich komplett bei dir, aber es gibt eine Szene, wo er wirklich aus dem kompletten Oberarm
ja.
heraus diesen Arm wirklich versucht rauszuzerren und was ihn da so entschlossen wirklich blockiert, ist irgendwie überrascht mich ein bisschen. Da muss wirklich viel Kraft mit den Beinen aufgebracht worden sein, denn
Ja.
dass dieser leichte Griff einfach nur im Handgelenk den Arm so sehr blockiert hat, also da bewegt sich ja wirklich kein Zentimeter, das kann ich mir zugegeben nicht
Kann
vorstellen.
schon sein, dass die ein, 2 Sekunden der Handschuh quasi als Grip benutzt wurde.
Glaube ich
Wobei man
eben
auch sagen
auch.
muss, solange die Finger nicht richtig reinwandern in den Handschuh, also wenn du nicht ins Tape und in den Handschuh reingreifst, ist praktisch den Handschuh als Grenze zu benutzen, so entlang der Legalität
Ja,
quasi im
voll, genau. Und ich
MMA-Regelwerk.
glaube letztendlich auch, das war es. Also ich hätte auch einfach so von meinem ersten Bild, hättest du mich im Vorhinein gefragt, boah, traust du Oliveira auch so ein paar linke Sachen im Kampf? Da hätte ich entschlossen gesagt, nein, voll der Good Guy, denke ich nicht. Ist jetzt auch vielleicht ein bisschen naiv, da auf mein Bauchgefühl irgendwie Menschlichkeit und ja, Menschenkenntnis zu vertrauen, aber um wirklich Finger unter den Handschuh zu bewegen, da muss schon auch eine Entschlossenheit dabei sein. Die sind ja wirklich fest getaped und
Ja,
sowas.
auch in dieser Situation bleibe ich bei meinem Assessment. Poirier hatte zu viel Respekt vor dem Jiu-Jitsu von Oliveira. Auch dass er
Ja,
da
safe.
sofort flippt. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich sowas von Poirier schon mal gesehen habe. Er hat für sich irgendwann in diesem Kampf den Entschluss gefasst, nee, mit dem Jiu-Jitsu von dem Typen will ich überhaupt nichts zu tun haben.
Ja.
Close Guard festgehalten, das war ja White Belt Level Close Guard Game. Nur festhalten, also komplett überhaupt keine Hüftarbeit. Nur mit den Armen zu arbeiten, das ist ja das Erste, was man lernt. Die Arme brennen als erstes aus. Das ist das Werkzeug, das am schnellsten nachgibt und das du am schnellsten verlierst. Nur festzuhalten, nur zu stallen, keine Hüfte, keine Oberschenkel, nicht versuchen, mit den Füßen nach innen zu kommen. Ich weiß nicht, kein Butterfly-Hook oder so zu versuchen. Der hatte richtig Respekt und auch in der Szene, wo er merkt, ich bekomme 2 Sekunden lang den Arm nicht raus, ich roll sofort nach vorne drüber. Das ist eigentlich was ich von Poirier nicht kenne. Und ich glaube, das hat ihn ein bisschen limitiert in seinem Vorhaben, in seinem Fokus. Die erste Runde begann so gut, klar, er hat da auch was genommen, vor allem zur Mittelpartie, was mit Sicherheit ein bisschen Cardio genommen hat, aber downhill ging es in dieser zweiten Runde. Ich glaube, da hat er viel Pulver verschossen, da hat er eine 10-8 kassiert. Das heißt, wenn er noch eine verloren hätte von den restlichen 3, wäre davon auszugehen, dass er den Kampf verloren hätte. Deswegen fand ich dieses Mindset einfach nicht gut. Da musst du einfach ein bisschen mehr Eier haben. Auf dem Niveau, auf Sicherheit zu spielen, glaube ich, das war nicht der Dustin Poirier, den ich erwartet hätte. Aber ich will es ja auch nicht drauf schieben, dass er vielleicht falsche Entscheidungen getroffen hat. Du kannst ja auch nur falsche Entscheidungen treffen, wenn du enorm unter Druck gesetzt wirst und wenn der, der dir gegenübersteht, wiederum diese Entscheidungen forcieren kann und unfassbares Kapital draus schlagen kann. Und das ist ja das Game von Charles Oliveira. Im Stand unangenehm zu sein, wie eine Klette zu sein, dran zu hängen, zu ziehen, Ellbogen, Knie, wirklich gritty und dirty zu kämpfen, ohne unfair zu sein, ne? So dirty boxing und so weiter. Und dann, ja, auf den Rücken klettern, Gegner auf den Boden holen und ihn da finishen. Ich meine, wir haben gesehen, was er mit Tony Ferguson anstellen kann, von dem wir immer gedacht haben, das wäre der Jiu-Jitsu-Kämpfer, der Habib Probleme bereiten kann. Ja, und in der dritten Runde hat er den Sargnagel eingeschlagen, der gute Charles de Bronx.
Und wie? Also er geht ja selbst auch in die Situation mit einem Jab, taucht dann unter der als Konterversuch geschlagenen Hand ab. Das war auch, diese Bewegung, ich habe mir die fünfmal seitdem angesehen, die war so sauber. Das war wirklich ein Fluss, so eine Entschlossenheit. Auch einfach von vornherein wirklich da, du merkst, mit dem Schlag dieses Jabs ist bereits der Plan. Nach dem Bewegungsablauf habe ich seinen Rücken. Das ist schon crazy. Das war wirklich hohe Klasse. Ich bin ins Schwärmen gekommen. Wie gesagt, dieser Hook quasi mit dem Distanzverkürzen drinne. Ja, und der Choke wird eben tiefer und tiefer, als er dann wirklich da zum Rucksack mutiert ist.
Ja, es ist einfach richtig, richtig gut. Und ja, es sind Sekundenbruchteile, in denen du was dagegen machen kannst. Habe ich auch im Kommentar gesagt, in dem Moment, wo er aufsteigt, kannst du gegenrotieren und kannst ihm ein bisschen den Grip brechen und ihn ein bisschen abschütteln. Notfallplan wäre halt dann, ihn nach vorne abzustreifen, wenn er auf dem Rücken sitzt, aber das ist richtig schwer gegen den. Das ist richtig schwer. Und was wir auch immer mehr sehen im MMA ist, dass Kämpfe entschieden werden und dass Submissions durchgezogen werden, ohne dass beide Hooks drin sind. Bei Oliveira ist es so, quasi mit der einen Hand, mit der er das Setup macht, mit der beschäftigt er sich schon so übel, die rappt er so um deinen Kopf, da blockiert er schon mal die Atmung, weil er die auf den Mund hält und unter die Nase, und mit der Klinge fährt er dir so, könnt ihr gerne mal selber machen, so zwischen Oberlippe und Nase, fährt er dir voll auf diesen Druckpunkt. Wenn man da mal drauf drückt, das ist so unangenehm, und er hat den kompletten Arm drauf und das ist sein Setup. Der ist so fest schon im Setup, du meinst wahrscheinlich schon, wenn du nicht High-Level-Jiu-Jitsu-Player bist, dass die Würgehand ist, aber das ist nicht die Würgehand. Die kommt dann erst. Also das ist so verrückt, das ist so gut. Und wie er da aufsteigt, wie er sich da hält, wie er es schafft, gegen einen der besten Kämpfer der Welt, die Wirbelsäule parallel zur Wirbelsäule zu halten, obwohl er kopfüber gehalten wird, die Hooks nicht richtig stabil hat, aber das einfach 10.000 Mal gemacht hat im Training, weil das einfach so gut kann, wie er das durchbringt, wie er den Arm einsinken lässt und dann noch flupp, so und übers Kinn flutschen lässt und da reinbekommt. Leute, das sieht nach so wenig aus. Das ist so verdammt High-Level-Jiu-Jitsu, was er da gespielt hat. Das ist einfach richtig gut. Das hat überhaupt nichts mit Zufall zu tun. Das hat er schon 10.000 Mal gemacht. Und jetzt hat er es wieder gemacht. Das ist automatisiert. Das ist in seiner DNS. Und wenn du das mit Dustin Poirier machst, ich sag's nochmal, auch wenn er ein paar Mal für mich nicht nachvollziehbar agiert hat, er ist BJJ Black Belt. Der Typ riecht nach Mathe. Der hat tausende Stunden auf der Matte verbracht. Wenn du das machen kannst, das ist richtig gut. Das ist richtig, richtig gut.
Ich liebe diese Vorstellung, wie Oliveira mit dem Geld, in dem er schon lange in die Hauptstadt gezogen sein könnte, irgendwo in der Favela mit seinem Team, das sich auch aus Solidarität geschlossen die Haare blond gefärbt hat, diese Position über und über durchgeht. Das ist schon, ja, es ist geil, Mann. Also ich habe es wirklich geschafft, mich für ihn zu freuen, auch wenn ich irgendwo gleichermaßen traurig für Poirier war. Der Kommentar klingt jetzt so ein bisschen gehässig, als hätte ich es doch irgendwie, als würde ich so, gehässig, wie gesagt, den Kommentar in Richtung Poirier schießen, so null. Ich war irgendwo traurig auch für ihn, aber ich bin an sich kein abergläubiger Mensch, aber ich mag eigentlich den Gedanken, dass das so eine Schicksalentscheidung war. Gegen Conor McGregor oder gegen den Gürtel, und er hat sich halt für Gold in der Tasche anstatt Gold in die Hüften entschieden. Vielleicht hätte er ihn im Mai diesen Jahres noch besiegt. Keine Ahnung. Es ist irgendwie, wie gesagt, ich bin kein abergläubiger Typ, aber mit dem Gedanken habe ich mich irgendwie angefreundet.
Ja, es ist mega traurig. Also ich mag Dustin Poirier sehr. Die Frau ist super sympathisch. So diese Familie, sein Lebensentwurf mit der Charity. Und es ist ein feiner Kerl. Wenn der da in Lafayette, Louisiana, durch die Straßen geht, dann küssen den Menschen. Also das ist ein richtig guter Typ. Und es tut mir aufrichtig leid für ihn, dass er es verpatzt hat. Aber es war schon so ein bisschen der Habib-Kampf. Ich bekomme jetzt Panik, weil der das macht, was der richtig gut kann und was der besser kann als ich. Und jetzt treffe ich komische Entscheidungen. Das war ein bisschen Habib 2.0. Und
Hat er auch seine Erfolge, ne? Das vergessen viele Leute. Habib hat auch kurz gewackelt.
hat Khabib richtig angepumpt in der ersten Runde. Und das war auch hier so. Schickt Oliveira runter. Deswegen sage ich ja, in dem Moment hätte ich geistig auf die Bremse getreten. Wenn du Mike Brown fragst, seinen Trainer, ich garantiere dir, dass Mike Brown ihm nicht den Tipp gegeben hat, loszuballern und zu brawlen in Runde 1. Denn genau das ist danach passiert. Er ist zu schnell in die Clinch-Distanz. Beim ersten Mal hebt er ihn noch so weg. Da hat er noch volle Power gehabt. Da war er noch im Vollbesitz seiner Kräfte. Nach dem zweiten, dritten Knie merkst du, wie Poirier langsamer wird und wie es ekelhaft wird und wie die Ellbogen schlitzen und Oliveira immer mehr macht und immer mehr macht. Und du denkst, oh, ich habe dich gerade runtergeschickt. Du machst jetzt auf einmal so viel. So, das hat man ihm ein bisschen angemerkt.
Ja, aber dieses da, boah, da bin ich wirklich dann hier, appelliere ich nochmal drauf, dass wir die Couch Potatoes sind. Also in diesem Moment, in dem du in dieser Halle Adrenalin bis in jede
Safe,
Haarspitze
safe.
verspürst, da den kühlen Kopf bewahren. Es ist halt auch wirklich, das können nur die ganz, 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 ganz
Aber
Großen.
wenn du das 27. Mal in der UFC kämpfst und wenn du schon in sagen wir ja gut, wenn man den Interimstitelkampf mitrechnen, ist es jetzt der dritte Titelkampf, wenn du in drei Titelkämpfen stehst, ja, danach
Selbst
ist man
das.
immer schlauer. Aber an der Runde hat es ja auch nicht gelegen. Ich sage nur, ich hätte hier so agiert wahrscheinlich an seiner Stelle mit seinen Fähigkeiten. Er hat es dann ein bisschen überstürzt. Verloren ging es in Runde 2. Über die Runde 1, wenn wir jetzt diskutieren, das ist irgendwie auf hohem Niveau diskutiert, glaube ich. Ich wollte nur sagen, mir tut es einfach wahnsinnig leid für ihn, weil ich ihn als Typen sehr, sehr schätze, auch wie fair er ist. In der
Ja, Mann.
Post-Fight-Press-Conference, so großer Sportsgeist. Es tut weh, fängt fast an zu weinen und ja, wir werden sehen, was passiert, so ungefähr.
Spendet noch im Ring, sagt er noch, ich spende
20.000 Dollar, ne?
20.000 in die
Ja,
Favelas.
Wahnsinn. Ja, die Geschichte müssen wir auch nochmal erzählen, glaube ich, für die, die den letzten Podcast nicht gehört haben. Ich meine, warum heißt jemand Charles de Bronx? Weil er halt, also de Bronx heißt aus den Ghettos, ne? Also, oder aus dem Ghetto in Brasilien kommt.
Er ist, glaube ich, wirklich aus der Bronx, einfach nur, ja,
Der
hier
Bronx
von den Bronx.
ist ein Slangwort in Brasilien für Ghetto. Also,
Okay, aber kommt es nicht aus New York, Bronx?
ja, aber es gibt ja auch, keine Ahnung, viele
Ja,
andere.
ich komme aus der Bronx und nein, du musst, ja, okay.
Er kommt halt aus den Favelas und ich habe jemanden in der Familie, der aus São Paulo kommt und der mir das ein bisschen schildert, wie es da abläuft in den Favelas von São Paulo. Und der Junge durfte ja auch nur Jiu-Jitsu trainieren, weil er eben nach 4 Wochen die Staatsmeisterschaft gewonnen hat. Sonst hätte er nicht trainieren können, weil das hätte was gekostet und er hatte halt nichts, um das zu bezahlen. Und dieser ganze Weg, also diese Geschichte mit rheumatischem Fieber und Herzproblemen und dann Jiu-Jitsu-Training anfangen und so gut werden und sich da rausarbeiten aus der Armut, das ist schon auch stark und das ist sympathisch und das Talent hat ihn in die UFC gebracht, aber diese Anpassungen und diese Grittiness, die er sich jetzt erarbeitet hat, die hält ihn jetzt da oben fest. Ich meine, es war seine erste Titelverteidigung. Wer weiß, wie lange es dauert. Über Serien haben wir gesprochen. Es gibt nicht allzu viele, allzu lange. Aber es ist ein bemerkenswerter Weg. Es ist ein ganz bemerkenswerter Weg. Und mir wird eines nicht mehr passieren. Ich werde ihn nicht mehr unterschätzen. Jetzt kommt ja anscheinend Justin Gaethje, ne?
Genau, wäre ich auch gleich zu übergegangen. Also ja, Brasilien ist wirklich ein krankes Land. Ich habe mich auch eine Zeit lang recht viel damit beschäftigt. Finde es ein sehr attraktives Reiseziel, sehr spannendes Land. Ich kriege die Zahl nicht mehr 100% zusammen, aber ich glaube, es waren 70.000 Morde im Jahr in diesem Land. Und was denkst du, wie viel Prozent aufgeklärt werden?
Einstellige Prozentzahl.
Unter einem. Wenn du
Ja.
da tot bist, irgendwo in der Favela abgeknallt wirst, dann bist du halt tot. Das ist schon krass. Super viel korrupte Polizei, einfach weil der Lohn auch so wahnsinnig niedrig ist. Hartes Land auf jeden Fall. Und dass man da eben sagt, ey, aber hier komme ich, hier lieben mich die Menschen. Und dann auch einfach so geliebt ist, weil du so viel Arbeit machst, der fährt da mit einem neuen Golf durch die Gegend und also natürlich, die Leute gönnen ihn dem, weil sie wissen, wie das Geld, wo das Geld herkommt
Ja.
und dass das Geld eben auch in der Wellblechhütte von irgendeinem Nachbarn landet. Tolle Story dementsprechend. Ich gönne ihm auch die nächsten Pay-Per-View-Buys. Und natürlich, sollte man diesen Sport nicht immer als Job und als irgendwie Weg zum Geld betrachten. Und das, also es ist ein Sportlermann, da geht es um am Ende des Tages diese lange Reise mit diesem Titel und nicht mit den damit einhergehenden Pay-Per-View-Buys zu belohnen, selbstverständlich. Aber ich bin dann irgendwo bei solchen Geschichten doch auch gedanklich immer dabei, was das finanziell ermöglicht. Und wenn man sich Poirier's House in den Embedded-Folgen ansieht, dann denke ich mir, ja, ist bitter für dich, dass wirklich der Gürtel nicht da war. Aber wie gesagt, ich habe mich, um mir das vermutlich auch so ein bisschen als, naja gut, das sollte wohl so sein, auszulegen, habe ich, wie gesagt, mich damit mit dem Gedanken angefreundet, dass es eine Schicksalentscheidung war. Entweder kämpfst du gegen Oliveira im Mai um den Gürtel oder gegen Conor im Juli. Und er hat sich für Conor entschieden. Vielleicht wurde es damit entschieden.
Für Charles Oliveira geht es jetzt weiter mit Justin Gaethje. Das ist klar. Und es ist auch klar, wie das laufen kann. Gaethje hat halt die Abrissbirnen unterm Handschuh, aber sobald es halt irgendwie auf Kniehöhe ist, das Geschehen, wird es für ihn mega gefährlich. Denn ich sehe kein Szenario, wo Gaethje mit dem Rücken oder mit dem Hintern auf dem Boden ist und Charles Oliveira daraus nicht Kapital schlägt. Also das ist wirklich Striker gegen Grappler. Okay, I get it, Gaethje ist ein guter Ringer, aber nur solange er es wirklich mit Underhooks und oberhalb der Gürtellinie kontrollieren kann. Das wird sehr, sehr klassisch von den Vorzeichen her. Aber wie geht's weiter? Wie geht's jetzt in der UFC weiter für Dustin Poirier? Geht's in der UFC überhaupt weiter für Dustin Poirier? Jetzt, das ist ja die Krux eigentlich. Jetzt hat er so viel gearbeitet. Jetzt hat er 27 Kämpfe in der UFC. Jetzt, wo man sagt, okay, aus gesundheitlichen Gründen würde ich jetzt sagen, Titelchance zweimal nicht nutzen können, ich höre auf, ist es ja auf der anderen Seite so, wenn du die Goldwaage siehst, und ich sage hier wirklich die Goldwaage, da muss man sagen, jetzt kämen ja erst die Moneyfights. Jetzt könntest du nochmal Conor machen, du könntest ins Weltergewicht hoch und gegen Colby Covington kämpfen. Willst du das machen? Musst du es machen? Reicht nicht jetzt vom Geld her? Oder hat er das vorher trotzdem noch irgendwie in sich? Er sagt ja auf der Pressekonferenz, ich kann schon nochmal so eine Serie auf die Beine stellen. Ich kann schon mal noch 3, 4 wegknallen und mir noch eine dritte Titelchance verdienen. Frage ist, hat er das noch in sich? Was denkst du?
Also ich würde Poirier nicht irgendwelche Qualitäten, die ich ihm vor diesem Kampf zugesprochen hätte, absprechen. Ich würde mir halt vor Augen führen, was für ein Haifischbecken die Lightweight-Division ist und mir letztendlich bei jedem Aufeinandertreffen in dieser Top 5, vermutlich in der Top 10, sagen, Coinflip vielleicht nicht, aber er kann jeden Kampf verlieren. Also so ein Makhachev muss man erstmal schlagen, so ein Dariusz muss man erstmal schlagen. Da kommen auch verdammt Wilde hoch mit irgendeinem Fiziev und einem Gamrot. Und
auf der anderen Seite sage ich auch, er kann jeden schlagen, von denen, safe, die du genannt hast. Also ich meine, Gaethje hat das schon geschlagen. Dariusz, da sehe ich, relativ gute Chancen auch. Klar, hat ähnliche Bodenkampfqualitäten wie Charles Oliveira, ist aber meiner Meinung nach im Stand eindimensionaler. Dahinter ist Chandler, Makhachev ist wahrscheinlich der gefährlichste von denen, die du aufzählst, aber ich würde ihm das schon noch zutrauen. Die Frage ist, es ist ja, das werden wir heute noch ein paar Mal besprechen und auch in den kommenden Ausgaben, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, das man besprechen muss. Du sprichst von einem tollen Haus und jetzt hat er ein paar Autos stehen und er hat diese Charity-Organisation und die Hot Sauce bringt hunderte, tausende Dollar rein und es läuft alles gut. Macht das was mit dir? Bist du dann noch der Dustin Poirier, der so hungrig war, der für seine Familie aussorgen wollte, der sich noch ein weiteres Matchup gegen Conor McGregor verdienen wollte, um wirklich dann auch safe zu sein finanziell? Bist du das jetzt noch? Bist du noch bereit? Hast du das Feuer noch, um 3, 4 Siege hintereinander einzufahren und dann nochmal anzugreifen um den Titel? Ich meine, er wird jetzt 33, von der Zeit her wird es noch gehen, aber hat er das? Vom Gefühl her, mal ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher.
Er hat irgendwie gedanklich so von zweierlei Sicht irgendwie angehen. Also ich hätte, glaube ich, so einem Techniker, so einem wirklich stilistisch, einfach, du merkst, das ist einfach so ein Techniker, den hätte ich gefragt, hast du es noch in dir, dir auch zweimal ins Gesicht schlagen zu lassen? So einem, was weiß ich, keine Ahnung, Steven Wonderboy Thompson oder einem Adesanya oder so. Ich glaube, das sind Leute, die haben halt nichts. Den hätte man nicht immer so diesen Dog, diese Nehmerqualitäten zugesprochen. Und ich hätte eigentlich gesagt, Poirier hat die einfach von Natur aus. Dem schlägst du einmal ins Gesicht und da geht so eine Art Blutrausch irgendwie los. jetzt ein bisschen sehr überspitzt ausgedrückt, aber andererseits erinnere ich mich dann auch an unsere Gespräche über so einen Elijah Quinter, wo wir gesagt haben, der braucht das Stilistik und es scheint nicht mehr da zu sein. Da scheint irgendein Feuer nur noch ganz leicht zu glimmen oder
Auf
vielleicht wirklich
Sparflamme.
erloschen zu sein, genau. Ich habe eigentlich noch keine Anzeichen gesehen in Poiriers Auftreten in der UFC, die mir derartige Gedanken gegeben hätten. Ich meine, klar, wir haben jetzt gesagt, er hat irgendwie offenbar Panik vor diesem Jiu-Jitsu gehabt. Aber ich habe noch nie gesehen, dass er irgendwie eine saubere rechte Richtung Kiefer bekommen hat und dann eben rückwärts gelaufen ist. Ja, andererseits natürlich, ne, es kann halt mit jedem Kampf so weitergehen und es ist ja auch immer die Frage, wie verbissen bist du im Trainingscamp? Das vergessen ja ganz viele Leute, dass wir eben diese Spitze des Eisbergs ist, das letztendliche Auftreten in der UFC.
Ich glaube, das
Und
ist es gar nicht so sehr. Ich glaube, da sprechen wir bestimmt auch bei Amanda Nunes noch drüber. Ich glaube, die war top vorbereitet, die war körperlich top fit. Frage ist wirklich mental.
ja.
Bist du mental bereit, was von dir in diesem Käfig zu lassen? Noch zwei, drei, vier, fünf Mal. Bist du wirklich bereit? Oder ist es nicht zu Hause schön, mit der Tochter zu spielen? Du hast eine tolle Frau und da stehen vier, fünf Autos und ein tolles Haus und deine Hot Sauce bringt genug Geld rein, um eigentlich, ja, bis halt zum Lebensabend hin versorgt zu sein. Hast du das noch? Und das hat sich nicht so angehört. Ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter bei dieser Post-Fight-Press-Conference, wo er sagt, I don't know, let's see. Und so, das war nicht der Poirier, der gesagt hat, ich putze den Mund ab und mach weiter. Ich habe das auch gehört damals, als er in Quarantäne war. Als er gesagt hat, habe ich keinen Bock mehr, 14 Tage hier in Quarantäne zu sein im Hotelzimmer. Eigentlich möchte ich viel lieber zu Hause sein, aber ich mach's, weil da steht jetzt verdammt viel Geld und vielleicht eine erneute Titelchance auf dem Spiel. Jetzt hast du die wieder nicht nutzen können. Das hat mir ein bisschen die Fragezeichen und die roten Flaggen aufgeworfen. Ich weiß es nicht. Ich würde es ihm echt von Herzen gönnen. Ich liebe den Kerl. Ist ein Vorbild, ist ein Botschafter für diesen Sport. Da gibt es irgendwie keine Schattenseiten, keine blöden Bemerkungen oder irgendwelche zweifelhaften, alkoholisierten Autofahrten und irgendwie geschmissene Gegenstände und verprügelte Rentner. Da gibt es irgendwie überhaupt keine Tintenkleckse auf dieser weißen Weste. Aber ob er sich das nochmal antut, ich bin mir nicht sicher.
Ich bin bei dir, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es der sagt, dass in 3 Monaten per Twitter kommuniziert wird, ey, ich komme nicht nochmal. Conor 4 macht er, wenn er da so Gedanken hat.
Das ist so viel. Das FU-Money meinst du, oder?
Ja, also da, wenn ich den Choleriker dann nochmal verprügeln kann für sehr, sehr viel Geld, das nehme ich noch mit.
Ja,
Das glaube ich
er
schon.
hat sich auch ein bisschen eingeschaltet über Twitter, ne? Wie man es gewohnt ist, wenn einer am Boden liegt, nochmal richtig draufgetreten.
Hat sich einen Replikagürtel gekauft, um mit dem zu posieren und zu fragen, wann kämpfe ich denn jetzt gegen Oliveira? So unangenehm. Naja, ich weiß am Ende des Tages wirklich nicht, ja, ich verstehe, dass er das tut, aber warum der hier tatsächlich gerade bei diesem Aufeinandertreffen eine Rolle spielt,
Ja, die
sollte man
Corner-Fans
deutlich.
werden es lieben, die Corner-Hasser
Ja.
werden es hassen. Ich glaube, man kann nicht irgendwo dazwischen stehen. Ich versuche es auf jeden Fall. Ich sehe ihn immer noch als gefährlichen Kämpfer. Und es kann sehr gut sein, dass er quasi diese Reihenfolge, diese Schlange, quasi wäre es beim Einwohnermeldeamt, einfach mal so überspringt um 20 Plätze und dann wieder irgendwie den Titelkampf bekommt.
Das
Also,
darf nicht passieren.
ja, aber du weißt, wie es läuft. Es ist auch zu 50% ist es das Entertainment-Business. Und aber wer bin ich? Also, du musst dir nicht erklären, ne? Also stell dir mal vor, Conor McGregor gewinnt einen Kampf, dann ist für alle klar, der
Ja,
bekommt die
aber
Titelchance, ne?
den einen brauchst du. Schlag einen aus der Top 5, dann verstehe ich, warum du den Titelkampf bekommst. Wenn der den wirklich jetzt nahtlos bekommt, obwohl wieder Islams und Gaethjes und so haben. Also, wenn, dann muss der halt für mich noch 3 Kämpfe warten. Lass
Für
noch
dich.
Gaethje.
Wir wissen, wie die UFC funktioniert. Wenn Conor
Ich
McGregor
weiß.
einen Gegner besiegen kann, bekommt er den Titelkampf. Und wenn einer ausfällt und er ist ready, bekommt er sofort den Titelkampf. So läuft's doch. Sind wir uns doch alle einig, dass der halt die Warteschlange bei Edeka halt einfach überspringt, auf den Köpfen der Leute an die Kasse nach vorne läuft und sagt: So, hier ist ein Zehner, ich nehme meine Brötchen mit. So läuft's doch in der Praxis. Also
Dana,
deswegen.
ich warne dich.
Bitte?
Dana, ich warne dich.
Du, Dana ist der Erste, der darauf eingeht. Der sagt es ja selbst. Conor McGregor bringt die dicksten Schecks und die größten Pay-per-view-Buys und der verkauft die Halle aus in 10 Minuten. Er hat eine Sonderstellung. Also machen wir uns bitte nichts vor. Conor McGregor, solange er laufen kann, sobald er irgendwie, keine Ahnung, dieses zweite Bein wieder einigermaßen benutzen kann, wird es für alle gefährlich. Es ist doch so.
Der irische Cyborg zurückkommt. Naja. Ich
Robo McGregor.
Ich schlag vor, wir geben Dana jetzt eine Werbepause Zeit, sich das nochmal zu überdenken. Ich drohe mit denen auf jeden Fall an. Ich kündige mein UFC Fight Pass Abo, wenn das passiert, Dana.
Wie viel kostet das? 7,99 oder so? Ich glaube, das kann Dana sehr gut verkraften.
Nein. Bei so einem Ehrenfan wie mir überlegt ich das zweimal. Ja, na klar, du hast schon recht, es kann alles passieren, aber ich kann es mir, also ich will es mir nicht vorstellen und will auch, glaube ich, eher irgendwie Conor gegen Nate 3 sehen und oder gegen Tony oder so.
Nate Diaz hat auch draufgetreten auf den guten Poirier, ne?
Ja, nee, es war eigentlich auf Conor, hat gesagt, wie konntest du nur gegen die Flasche verlieren, so nach dem Mund.
Was für also, mich ja, es drauftreten
ist. Auf, aber es ist, das Schießen ist in Richtung Irland. Also, ja. Was der damit provozieren will.
Und der Streifschuss hat Poirier noch so an der Wade ganz ekelhaft erwischt oder so. Ne? Oder hat eine Zehe weggeschossen oder so. Aber naja, gut. Klappern gehört zum Handwerk und so bleiben sie im Gespräch. Und wie ich schon sage, es ist zu 50%, mindestens 50% das Entertainment-Business. Wer die Klappe am weitesten aufreißt, der schießt 2, 3 Plätze nach oben. Gefühlt ist das meine Wahrnehmung. Und ich glaube, ich täusche mich da auch nicht so sehr. Aber du hast recht.
Ich lebe noch ein bisschen in meiner romantisierten Vorstellung, dass das alles fair ist. Sportliche Leistung.
Das Leben ist nie fair. Ich bin jetzt über 40 Jahre auf der Welt und wenn ich eins weiß, dann das. Aber ja, okay. Wir machen jetzt eine Werbepause. Wow, 45 Minuten gelabert. Heftig. Und dann kommen wir zurück mit dem Co-Main-Event. Ich glaube, mehr schaffen wir heute nicht. Aber das ist eh eine Menge. Das ist Emotionskino. Das ist eine emotionale Achterbahnfahrt. Also gleich geht's weiter hier bei Hackmans MMA-Show auf meinsport.com. Podcast.de mit Amanda Nunes gegen Juliana Peña. Bleibt dran.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Weiter geht's bei Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de mit dem Co-Main-Event von UFC 269. Ich denke, Oliveira gegen Poirier haben wir von rechts nach links, von oben nach unten, nach allen Seiten gedreht wie so ein Zauberwürfel und dann wieder neu aufgefächert und nochmal auf links gedreht. Falls wir irgendwas vergessen haben, schreibt uns einfach Hashtag HackmanMMA in den sozialen Medien. Ich bin @SebastianHackel bei Twitter oder Instagram und Flo hat jetzt auch einen ganz tollen Handle. Sag den doch nochmal.
Flo Mandavid mit 2 M, um unseren heißgeliebten Sport selbst in diesem Handle unterzubringen.
Gefällt mir. Ich wünschte, mein Name hätte auch irgendwie MMA in der Mitte. Will mich auch so nennen. Aber ja, MMA gab es zu sehen am vergangenen Wochenende in der T-Mobile Arena von Las Vegas, Nevada, der Stadt der Sünde. Ich durfte UFC 269 an der Seite von Andreas Kaniotakis für The Zone kommentieren. Und der gute Andreas Kaniotakis, der hatte nicht nur sprichwörtlich, sondern buchstäblich ein Tränchen im Auge, nachdem der Co-Main-Event sich dem Ende entgegenneigte und dann ja beendet war. Wir haben eine neue Titelträgerin, eine neue Königin, eine neue Championess im Bantamgewicht. In der Gewichtsklasse bis 61,23 sind es, glaube ich, Kilogramm. Juliana Peña heißt sie, The Venezuelan Vixen, hat es geschafft, hat die Wahnsinnsserie von Amanda Nunes beendet und sitzt jetzt auf dem Thron und man kann nicht sagen, dass es unverdient ist, Flo.
Nee, das kann man wirklich nicht. Also ich verstehe den Herrn Kaniotakis da auf jeden Fall. Ich bin doch jemand, der bei so sportlichen Geschehnissen wirklich mal sehr emotional werden kann. So weit ging es diesmal nicht. Vielleicht habe ich mir die Schwäche von meiner tatsächlich mit anwesenden Freundin, die bei so einem großen Event selbst mit mir nachts UFC schaut, habe ich mir die nicht anmerken lassen wollen. Aber ich war auch schon sehr gerührt und vor allem halt fassungslos. Also ich glaube, ich bezweifle ja, ob ich wirklich ein guter Kommentator wäre und ob ich mit meiner teilweise ein bisschen monotonen Sprechart wirklich Emotionen und Begeisterung in so einer müden Fight Night transportieren könnte um 3 Uhr nachts. Aber bei dem Event, ich habe hier auch wirklich, ich glaube, man hat auch einfach, ich habe einfach den Satz wiederholt wie so ein Mantra, die wackelt, die wackelt. So wirklich ungläubig, gar nicht verstanden, was da passiert. Aber lass uns ja vielleicht das Ding von Anfang an angehen. Also Amanda Nunes läuft raus und sieht irgendwie tatsächlich mental auch so ein bisschen neben der Spur aus, wenn ich mir das ein zweites Mal ansehe. Aber am Ende, also ich habe mir letztendlich nichts dabei gedacht. Ich habe das irgendwie wahrgenommen und dachte, okay, die scheint irgendwie ziemlich in ihrer eigenen Welt zu sein. Aber ja, das ist Nunes, die wird da gleich dann, sobald Bruce Buffer ein bisschen die Stimme anhebt, auf jeden Fall im Killer-Modus sein und habe auch Peña letztendlich nichts zugetraut. Die erste Aktion ist ein Low-Kick beim ersten Versuch von Peña, die Distanz zu verkürzen. Sie knickt direkt weg. Ich musste kurz so ein bisschen lachen, weil ich mir dachte, ja, die Schlachtung beginnt. So wird das vermutlich weiterlaufen. Die kommt dann nicht mal ran, wenn die Hände landet. Es gab ja viele Szenen, auch in den Trailern im Vorhinein, wie die den Sandsack bearbeitet. Sah technisch jetzt nicht so toll aus. Die Hände werden nicht wehtun, wenn die überhaupt welche landet. Und Amandas Hände werden wehtun. Was am Ende des Tages, also dass sie gar nicht wehgetan haben, schwach sind natürlich, aber die haben sich ja ordentlich aufsummiert. Amanda hat ja deutlich schwerer getroffen. Aber ja, also ich hätte mir halt niemals ausmalen können, dass das derartig ungleichmäßig viel getroffen wird und vor allem nicht, dass Nunes so kopflos mitbrawlt und in so eine Art, ja, so Panikschläge, so panische Geh-weg-von-mir-Schläge, die wirklich keine Technik, kein Vorbereitetsein, kein gar nichts mehr in sich haben, sondern wirklich nur wie so eine wilde Barschlägerei zwischen zwei angeschwipsten Frauen irgendwie aussahen. Also das waren Szenen, die ich nicht verstanden habe und in diesem Moment wirklich nicht verarbeiten konnte. Juliana wird ja auch einmal niedergeschlagen in der ersten Runde.
Ja.
Und
die erste Runde ist eine klassische 10-9. Also die erste Hälfte dominiert Nunes im Stand, die zweite Hälfte dominiert sich am Boden. Wenn ihr in der Rundenpause einer erzählt oder eine erzählt,
das dreht die gleich.
Das dreht die jetzt. In der nächsten Runde gewinnt die per Finish. Also Junge, da muss ich sagen, hör auf zu trinken oder Mädel, nimm weniger, egal was du nimmst, aber das glaube ich dir nicht. Kennst du diese nervigen Facebook-Spiele, wo du immer diese Anfragen bekommst, welcher Star Trek-Charakter bist du oder welcher Marvel-Charakter bist du?
Ich habe alte Schulfreunde wirklich aussortiert. Du wirst aus meiner Freundesliste entfernt, wenn du derartige Spiele spielst.
Genau, so ist es bei mir auch. Aber es gibt ja diese Spiele, so, keine Ahnung, welcher Comic-Charakter bist du. Wenn ich gefragt werden würde, welcher UFC-Kämpfer oder welche UFC-Kämpferin in diesem Fall bist du, ich sage hundertprozentig, ich bin Juliana Peña. In meinem Leben war es immer so, ich bin höchstens durchschnittlich qualifiziert und talentiert. Ich bin in meinem Leben ganz oft der Außenseiter gewesen und am Anfang der meisten Projekte haben mich sogar Leute ausgelacht. Und ich kann mich an unsere Worte erinnern in der vergangenen Ausgabe, wo wir gesagt haben, was kann Juliana Peña besser als Amanda Nunes? Ich habe gesagt Rollschuh fahren und du hast gesagt Purzelbäume schlagen oder irgendwie so ein Blödsinn halt, weil es halt einfach so ist, wenn eine minus 1000 Favoritin ist, wenn du $1000 setzen musst, um $100 zu gewinnen, dann sagt das doch alles über diesen Kampf. Ich bin nach der Veranstaltung ins Auto gestiegen und meine Frau fragt mich so, wie war's? Und ich sage, da ist was passiert, sowas habe ich noch nie gesehen. Da ist eine 10-1 Außenseiterin und die finisht die clean in der zweiten Runde. Die choke die ohne Hooks, weil die wehrlos ist wie ein kleines Kind, wie ein Baby, weil die komplett das Konzept, den Faden, alles verloren hat, komplett konsterniert war, aus dem Konzept gebracht war, nicht mehr wusste, was zu tun ist, auf dem Bauch da rumliegt und rumflackt und ein wehrloses, stationäres Ziel anbietet. Das ist hier passiert. Und meine Frau schaut mich so an, so krass. Muss ich mir anschauen. So war mein Assessment von dem Kampf und genau so war es ja. Und zurück zu meinem Punkt. Ich bin Juliana Peña und an alle da draußen. Es gibt im Leben sowas wie Hartnäckigkeit, sowas wie Beständigkeit. Und du wirst vielleicht nicht immer Champion oder holst die ganz dicken Sterne vom Himmel, aber man kann ein paar Sternchen sammeln vom Himmel. Wenn man den Hammer, den man in der Hand hat, und bei manchen ist es ein kleiner Hammer und er ist auch ein bisschen, ja, schlecht von der Qualität her, aber wenn du mit diesem kleinen Hammer immer hammerst, keep knocking, keep knocking, und wenn du vorbereitet bist und wenn du hart arbeitest und wenn du immer das Beste aus dir rausholst und wenn du fokussiert bist und auch wenn du nicht der Beste oder Talentierteste oder Größte, Schwerste, Schnellste bist oder die größte, schwerste, schnellste bist. Wenn du immer an dich glaubst und immer mit dem Hammer fleißig hammerst und auf den Hammer und auf den Stein haust, irgendwann fallen ein paar Brocken weg. Und genauso war es in diesem Kampf. Keiner hat an Juliana Peña geglaubt, aber sie hat mega an sich geglaubt. Sie hat auf der Pressekonferenz gesagt, ich werde die schlagen, ich finish die. Ich bin vorbereitet, ich bin total im Tunnel, ich bin fokussiert. Man hat diese Videos gesehen in der UFC Fight Week quasi auf YouTube, wo sie Frühstück macht für ihre kleine Tochter und dann ab ins Training geht und den ganzen Tag verschwindet und abends bringt sie sie wieder ins Bett. Sie hat diesen ersten Kampf in diesem Jahr gegen Sarah McMahon, der war in Abu Dhabi im Januar, den Geburtstag ihrer Tochter verpasst, um da zu sein. Was glaubst du, wie viele Menschen in ihrem Bekanntenkreis gesagt haben, was machst du denn da? Fliegst nach Abu Dhabi, um im Käfig zu kämpfen, lässt dein Kind zu Hause, bist dann 14 Tage in Quarantäne und dein Kind ist zu Hause, ist ein Kleinkind und du verpasst den Geburtstag. Glaubst du denn, dass das so richtig ist? Denkt ihr nicht da draußen, dass das vielleicht eine Tante gesagt hat oder ein guter Bekannter oder irgendjemand, der ihr nahe steht? Das wird nicht nur eine Stimme gewesen sein. Und deswegen sage ich, Juliana Peña ist so mein Lebensweg. Was glaubst du, was Leute zu mir gesagt haben, als ich gesagt habe, ich möchte Wrestler werden? Ich springe in einer Badehose durch den Ring. Den Vogel haben die mir gezeigt. Das hat keiner geglaubt. Meine Freunde haben gelacht. Die haben vielleicht nicht gesagt, das schafft er nicht, sondern haben dann gar nichts gesagt. Und es ist definitiv so, ich sehe mich da so gut wieder, als ich das erste Mal zum Fernsehen gegangen bin. Das ist übrigens auch ein Tipp, den ich allen gebe. Alle fragen immer, wie wird man Kommentator, wie kommt man zu dem oder dem Beruf? Geh hin, stell dich vor, sag was, vermittel denen einen Eindruck von dir, von deiner Arbeitsmoral, von deiner Einstellung. Probier's einfach mal, steh auf der Matte, geh da raus, surf nicht irgendwie auf Facebook oder drück da irgendwelche Daumen hoch und runter. Geh raus und hol dir das Leben. Und genauso ist es hier. Wenn du es nicht versuchst, wenn du nicht alles rausholst, wenn du dich nicht schindest, wenn du nicht vorbereitet bist, wenn du nicht an dich glaubst, wer soll denn verdammt nochmal an dich glauben, wenn du nicht an dich glaubst? Du musst an dem Platz stehen, wo Juliana Peña stand. Hundertprozentig war die von sich überzeugt. Du hast das in den Augen gesehen. Du sagst ja, Nunes kam so ein bisschen komisch rein. Bei Peña hat es gebrannt. Das waren 5000 Grad hinter den Augen. Und die wusste, ich falle hier nicht um.
Ich sag dir ehrlich, ich hab ihr im Vorhinein nicht mal geglaubt, dass sie an sich glaubt. Muss ich dir offen ehrlich sagen.
Ich habe auch gedacht, die ist ihre. Ich habe auch gedacht.
Ceremonial Weigh-ins bei diesem Stare-Down dachte ich, die wirkt eingeschüchtert. Als die reinläuft, dachte ich mir, die hat langsam auch realisiert, dass es gleich gegen die Gold geht. Ich habe ihr nicht mal geglaubt, dass sie an sich glaubt.
Aber es war so und sie hat mich ja, so überzeugt. Weißt du, wie hat sie gewonnen? Es war ja nicht, das waren ja keine Spinning Wheel Kicks und Cartwheel Kicks und es waren ja keine Funky Passes und High Level Takedowns. Sie hat mit einem Jab gewonnen, verdammt nochmal. Es war ja nur ein Jab, ein gerader, sauberer Jab und super Cardio. Sie ist durch Schläge durchmarschiert. Sie hat teilweise ein, zwei gefressen, um zwei, drei auszuteilen. Aber das meine ich. Das bin genau ich. Das ist mein Leben in einem MMA-Kampf. Ich hatte einen fetten bayerischen Akzent, als ich zum Fernsehen gekommen bin. Ich habe noch nie Medientraining gemacht. Aber das, was ich liebe, Wrestling und Kampfsport, da macht mir keiner was vor. Da weiß ich alles, da lese ich alles, da mache ich das, was ein normaler Mensch ohne Talent machen kann. Ich bin einfach vorbereitet, ich stehe auf der Matte, ich bin frisch gebügelt und geschniegelt und gekämmt und du kannst dich auf mich verlassen, dass ich alle Fakten kenne. Hat dann ein paar Jahre gedauert, bis ich so das Sprachliche ein bisschen mir drauf geschafft habe, aber egal. Das ist mein Leben in einem MMA-Kampf. Die war vorbereitet, die war game, die war geil aufs Kämpfen, die hatte Cardio, die hat gewusst, heute werde ich dick aufs Brett bekommen. Ich muss mich auf was vorbereiten. Die wird mir aufs Brett geben. Aber ich darf nicht zurückgehen. Und die ist nicht zurückgegangen, die ist nach vorne marschiert. Und auf der anderen Seite bei Nunes, da war es so, als der erste Jab trifft, so, oh, jetzt hat die mich mit einem Jab getroffen.
Ja,
dann kommt ein Doppeljab. Oh, zwei, drei, jetzt trifft die mich schon wieder mit dem Jab. Was soll denn das? Jetzt gehe ich natürlich nach vorne. Oh, vier, fünf. Oh, jetzt wackele ich sogar, weil die rechte drüber kam. So, oh, jetzt muss ich noch mehr nach vorne. Das kann doch nicht sein. Das ist doch Juliana Peña. Was will mir denn die entgegensetzen? So, und bevor die sich versah, war die angeschlagen, war die groggy, ist die irgendwie auf Schlittschuhen durchs Oktagon gefahren und Juliana Peña war richtig fett in ihrem Fahrwasser unterwegs, hat die zerklingelt mit ihren Jabs und den Rest kennen wir.
Ja, und dieser Box, der war eben in Zeit, also der hat wiedergespiegelt, was genau du da gerade beschrieben hast, dieses ich glaube nicht, was hier passiert und langsam natürlich, ich bin angeschlagen, ich bin verletzt, ich bin auch langsam müde, weil ich mich auf diese Schlägerei einlasse. Da war meines Erachtens Panik wirklich mit da. Und das zeigt ja auch, also ich habe jetzt auch wirklich Stimmen gelesen, die nicht glauben konnten, wie schnell sie getappt hat. für mich nur ein Zeichen davon, dass diese Frau mental ja nicht verarbeiten konnte in diesen kurzen Sequenzen, die das alles mit sich gebracht haben, was da gerade geschehen ist. Und für mich halt auch dieser Kampfverlauf, also es gab im Nachhinein ja viele Diskussionen, ob das der größte Upset des Jahres war.
Das war der größte Upset der UFC-Geschichte in meinen
Augen. Der Geschichte wollte ich gerade sagen. Ja, keine Ahnung, auf dem Papier sah Metzger gegen GSP noch verlorener aus.
Aber was wusste man von Metzger vor diesem Kampf? Was wusste man?
Dass er ein brandgefährlicher BJJ-Kämpfer ist.
Dass er unfassbar viele Turniere gewonnen hat, Gi und No-Gi, dass er ein BJJ-Black Belt ist, das ist schon mal ein maßgeblicher Unterschied zu Amanda Nunes. Und jeder, der The Ultimate Fighter gesehen hat und 5-6 Amateurkämpfe von Metzera, der weiß, der Typ ist gebaut wie ein Hydrant. Wenn dich die Overhand trifft von dem Typen, der ist breiter, als er lang ist, legt er dich flach. Okay. Mhm. Chancen sind 6-1, 7-1, aber du musst aufpassen, du darfst keinen Powerpunch kassieren.
Nein, es war 11 oder 12, es war größer, noch aussichtsloser auf dem
Mag sein.
Nett passiert Papier.
Mag sein, aber rein von den Fähigkeiten, was hast du vor diesem Kampf gesehen, wie kann das laufen? Was haben wir von den Kämpfen von Juliana Peña gesehen? Sie hat verloren gegen Jermaine Durandamy und Valentina Shevchenko.
Ja, und für mich ist halt so viel krasser, Metzera hat halt mit einer Hand, die ist sauber ans Knie gelandet und dann war irgendwie vorbei, okay, Lucky Punch, kann man nachher dann sagen, und GSP hat das Ding gedreht, aber hier war 2 Minuten lang, diese Frau wird nach und nach gebrochen, das war halt das so Beeindruckende.
Und wenn du siehst, gegen wen Amanda Nunes bisher gekämpft hat, also wenn ich mal rein so runterbreche, hat, jetzt lass mich mal, Holly Holm hat bessere Kicks als Juliana Peña. Chris Cyborg hat mehr Power als Juliana Peña. Valentina Shevchenko kann ungefähr technisch gesehen alles besser als Juliana Peña. Misha Tate, würde ich sagen, hat mindestens so ein gutes Ground Game. Ronda Rousey ist eine bessere Judo-Kämpferin. Alle anderen hat sie ganz locker weggeputzt. Richtig weggeputzt. Und das zeigt uns einerseits, wie game Juliana Peña war. Und ich sag ja, wenn du den kleinen Hammer in der Hand hast, einfach immer weiter klopfen. Keep on knocking, keep on hammering. Aber die andere Seite der Medaille müssen wir schon auch erzählen. Amanda Nunes, erzähl mir, was du willst, hat sie vielleicht nicht unterschätzt, aber nicht genug respektiert.
Wenn sie die nicht unterschätzt hat, dann war irgendwas ganz, ganz anderes gerade. Falscher Mindset oder, also ist ja irgendwo mal falscher Mindset, eine Gegnerin zu unterschätzen, aber das hätte ich jetzt so trotzdem mal so auskategorisiert, entweder wirklich was privat, keine Ahnung, die Tochter war krank mit Nina Ansadorf, nee, Nina Nunes inzwischen ist, irgendwie brennt, die Mutter ist krank, was weiß ich was. Irgendwas hat die nicht konzentriert in den Kampf gehen lassen oder sie hat sie unterschätzt. Auf jeden Fall hat da was im Kopf nicht gepasst, im Vorhinein.
Ja, und auch im Kampf. Auch im Kampf. Ja, denn okay. Wenn du die ersten 4, 5 Jabs kassierst und die waren clean, die waren sauber. Also man kann sagen, was man will über Juliana Peña. Das ist natürlich Brot und Butter. Das sind die absoluten Basics. Aber die waren clean, die waren ans Kinn, die waren ins Gesicht. Wenn du da nicht sagst, okay, Schritt zurück, die hat mich jetzt zweimal getroffen. Ich muss hier nicht super in Respekt erstarren, aber ich darf jetzt nicht blind mit den Händen in der Tasche nach vorne gehen und da weiter reinlaufen. Also eine Amanda Nunes, die erste Runde super klar gewinnt und die so viel Erfahrung hat, ist komplett zerfallen. Die ist wie ein Kartenhaus auseinandergefallen. Die ist in den Jab reingelaufen, 4-mal, 5-mal, 6-mal. Es wurde ja immer sauberer. Und dann hat Juliana Peña gemerkt, okay, nicht nur die Führhand, jetzt ziehe ich die zweite Mal drüber. Und dann nochmal, und dann nochmal. Und als es dann zu diesem Takedown kam, also hat ja, bitte, korrigier mich bitte, aber hat jemals jemand Amanda Nunes so zu Boden gebracht?
Nee, weil ich hatte sie auch noch niemand so angeschlagen.
Ganz
so
genau. Müde. Das so zum panisch. Einen, aber dann ist sie am Boden. Ich kann dir meinen Kommentar vorspielen. Ich sehe, DAZN hat hier einen Highlight-Clip vom Kampf. Ich habe geschrien, sie braucht den linken Hook. Aber den hat sie nicht gebraucht.
Ja, aber auf dem Papier doch. Braucht sie eigentlich.
Also eigentlich, ja. Pass mal auf, hier ist es.
Da ist kein immer. Hier, sie braucht den linken Hook. Und das ist es. Das ist es. Das ist die Sensation.
Ich bin fassungslos.
Wir haben einen Titelwechsel. Juliana Peña hat uns alle Lügen gestraft. Sie ist neue Titelträgerin im Bantamgewicht.
Das war... Ja. Andreas ist neben mir gestanden, ich konnte mich nicht hinsetzen. Ich hatte so Adrenalin, kennt ihr das, wenn du im unteren Rücken alles so nach oben schießt, du kannst dich nicht mehr setzen. Ich bin gestanden, meine Stimme zittert jetzt, wenn ich dran denke. Das war
Das war Wahnsinn. Amanda Nunes so zu sehen, das wird völlig krank. Die kniet da und wartet, die hat einen Ausweg gesucht. Leute, das war nichts anderes. Weil auch aus dem Choke, wie der Choke eingerastet ist, kannst du noch rauskommen. Wenn du die Hüfte shiftest, wenn du nach vorne praktisch sie abstreifst, sie hat ja hinten, sie hat ja nichts zum Fixieren, sie hat ja keine Hooks drin. Die hat einen Ausweg gesucht, die wollte nicht mehr. Die ist mental gebrochen. Das konnte ich nicht fassen.
Ja, und dieser Verlauf, genau. Der macht es für mich so viel größer als Sarah GSP. Also klar, das habe ich auch nicht live gesehen, aber...
Für George St. Pierre, da war nie die Frage in diesem Kampf, checke ich jetzt aus. Wenn der aufstehen hätte können, wäre er aufgestanden.
Ja, genau.
Die Frage hätte sich nie gestellt, die Frage gab es nicht. Die Frage war, wie komme ich zurück? Die Beine haben ihm nicht mehr gehorcht und der Körper auch nicht mehr. Er konnte nicht mehr zurück. Aber hier war die Frage...
Wie komme ich hier weg?
Ich will hier nicht sein. Mhm. Wo kann ich hin? Wo ist der Gullideckel? Wo kann ich reinspringen? Also, und das Post-Fight-Interview, obwohl es so sportlich und so sympathisch und so nett war von Amanda Nunes, das hat mir krass zu denken gegeben. Wie schnell sie das abgestreift hat und wie schnell sie wieder weg war von diesem ganzen Geschehen.
Sie hat ja auch gesagt, ich muss noch ein paar Dinge fixen.
Wirklich?
Ja.
Ich glaube, ein paar Dinge sind nicht mehr da.
Ach so, ja. Es war halt so ein bisschen, es war halt komplett kryptisch, ob sie da wirklich was im Kopf hatte oder das war halt eine Antwort, die man halt zu geben hat. Ja, verrückte Sache. Also natürlich, wenn man sich dann an den eben angesprochenen Upset von Sarah und GSP erinnert, da war das Rematch halt vernichtend. Aber es gibt auch Szenen, also es gibt auch Aufeinandertreffen. Nochmal Jonas gegen Joanna war auch so ein Upset, wo man vorhin dann gedacht hätte, oh, die arme Rose, die sieht ganz schön süß aus, aber die Joanna ist eine Killerin. Die hat im Rematch gezeigt, das war schon alles berechtigt so. Ich sag jetzt vom ersten Bauchgefühl her, die wird, wenn Nunes sich sammeln kann, dann wird passieren, was wir im Vorhinein predicted hätten, aber am Ende des Tages, ja, hätte ich vorher auch gesagt und wir haben wir haben mit diesem Event erneut so gesehen, dass eben alles möglich ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass die jetzt mietfrei im Gedächtnis wohnt und das ja irgendwo mental auch, wenn du so lange ungeschlagen bist, ich glaube, es waren 12 Siege in Folge, dass das einen Bruch hinterlassen hat. Und die bräuchte erstmal eine andere Gegnerin. Die kann nicht diesem Gesicht, das dir so oft ins Gesicht geschlagen hat, nochmal entgegentreten. Mit der kompletten Selbstüberzeugung, jetzt breche ich die. Wer weiß, ey. Ich bin sehr gespannt. Hab Szenen gesehen im Nachhinein auch von so der ersten Reihe, von den ganzen Fightern, die da gefilmt wurden. Natürlich auch Fassungslosigkeit, für mich auch ganz irgendwie. Dana hat sich ein bisschen drüber aufgeregt, aber ich habe es eigentlich geliebt, wie der angetrunkene Michael Chiesa einfach über den Zaun springt, zu ihr rennt. Es gibt Szenen im Nachhinein, wie er sie im Tunnel dann endlich angetroffen hat und einfach nur flennend in ihren Armen liegt. Die kennen sich wohl, seit sie irgendwie 19 sind. Trainingspartner haben sich in der ersten Woche direkt gut verstanden und seitdem den Weg, MMA-Profi zu sein, gemeinsam sind sie gegangen. Michael Chiesa war emotionaler als Peña selbst. Sehr schöne Szenen. So ein Gedanke, und tatsächlich war der bei mir viel präsenter, viel zu schnell präsent. Das wurde dieser Freude von Juliana Peña. Natürlich war die vorhanden, aber es hat es so abgelöst und es hätte da nicht hingehört. Für mich ganz schnell auch der Gedanke, fuck, der Harrison-Kampf ist geplatzt. Denn die, das ist ganz interessant, du siehst so eine Kameraaufnahme, wie so durch die Leute gefilmt wird. Sterling, fassungslos, Whiteman, fassungslos, Arlovski, Rose, alle nur, boah, wie krass, geil, was hier passiert ist. Und Harrison schreit laut, fuck. Ja. Ich weiß genau, da ist gerade einiges zerplatzt.
Ein paar Minuten vorher hat sie noch schön den Bizeps geflext, ne?
Ja, du, keine Ahnung. Aber letztendlich, was heißt, ich wollte gerade sagen, die gehört hier nicht hin. Man sollte den Moment Juliana Peña überlassen. Aber ja, klar, Dana White hat es, glaube ich, auch nicht so sehr geliebt. Andererseits doch, die Gewichtsklasse ist mal wieder durchgemischt worden, aber für mich ist damit wirklich das Signing von Harrison vorbei. Also ich hätte wirklich im Vorhinein gesagt, Harrison ist, glaube ich, die erste Frau, die Nunes schlagen wird. Da hätte ich, glaube ich, wirklich für Harrison gepunktet, so, das hätte ich prediktet. Und ich glaube wirklich, also wenn du gerade von einem Bantamgewicht aufgezeigt bekommst, dass irgendwas am Mindset nicht fehlt, dann willst du keine ins Federgewicht cuttende, zweifache Goldmedaillistin im Judo antreffen. Das wirklich. Braucht ja. Nunes nicht. Und damit würde die UFC sich, glaube ich, wirklich einiges verbauen. Diese Frau jetzt in zwei Gewichtsklassen zu entthronen. Und ich glaube, das würden sie tun mit dem Signing.
Juliana Peña hat ja gesagt, ich würde sofort ein Rematch machen. Ich würde auch im Federgewicht um den Titel von Amanda Nunes kämpfen.
Da wurde sie aber so ein bisschen zu hingedrängt. Sie wird es zweimal gefragt. Sie sagt beim ersten Mal nein. Noch eher fände ich es eigentlich spannend, im Bantamgewicht gegen Shevchenko zu kämpfen.
Okay.
Nicht im Bantamgewicht, im Fliegengewicht natürlich.
Ja. Boah, ist ein harter Cut.
Aber es zeigt halt, in welche Richtung sie sich das eher zutraut.
Ja gut, auf der anderen Seite, sie ist 1,67, 1,68. Sie ist jetzt nicht hypermuskulös. Wahrscheinlich ist Fliegengewicht von den Siegchancen noch besser. Ich sehe sie auch nicht als Federgewicht, ehrlich gesagt. Aber es ist interessant, was da jetzt an Möglichkeiten entsteht.
Für mich Rematch im Bantamgewicht, das muss passieren.
Safe. Normalerweise ist es ja nicht Modus operandi der UFC zu sagen, wenn der Champion gefinisht wird, dass er direkt ein Rematch bekommt. Aber ich meine, es ist hier halt auch eine besondere Situation. Amanda Nunes hat alles weggepumpt, was es in dieser Division gibt, teilweise sogar zweimal. Und deswegen könnte man sagen, Mitte 2022 machen wir das, oder?
Ja, eben. Und ich glaube, wie du gerade beschrieben hast, wenn diese Gewichtsklasse wirklich so ausradiert ist, tut es jedem gut, einfach zu wissen, ihr habt ein Jahr Stillstand. Wenn ihr jetzt noch einen Sieg holt, werdet ihr nicht sofort der Gvote vorgesetzt zum Fraß. Ja, wie gesagt, macht eure Rematchs, die ihr vielleicht untereinander habt, kämpft da wirklich einen klaren Title-Contender aus. Zu wissen, da ist wirklich ein Jahr lang der Titelkampf klar und fix, das ist wirklich, glaube ich, für den Rest der Top 5 eigentlich ein Segen, so banal das vielleicht erstmal klingt, aber wir kennen die Situation und von daher denke ich, so wird es letztendlich entschieden.
Also ich habe im Internet gerade was gelesen bei den YouTube-Kommentaren unter diesem UFC-Video, da schreiben 3, 4, 5, 6 Leute, Fight was rigged, Fight was fixed.
Leute, ja, habe ich auch viel gelesen.
Ach kommt, also bitte, ich glaube doch nicht wirklich, Amanda Nunes ist mit dieser 12-Fight-Win-Streak unter den Top 10 aller Zeiten, was die größten Siegesserien anbelangt. 2 Titel in verschiedenen Gewichtsklassen parallel. Ihr glaubt doch nicht, dass. Also das ist ja. Also, jetzt, wo ich das lese, das ist ja absurd.
Ja, und das ist ja vor allem jetzt auch, wie gesagt, mit Harrison endlich mal so ein richtiger Kracher.
Verliert
so ein
ja Money ihr Fight, Geld.
So
ja,
Aufeinandertreffen, genau, dass sie selbst carryen kann. Da kann eine Karte wirklich, das kann von diesem Aufeinandertreffen endlich mal wieder. Wir wissen alle, Amanda Nunes gegen Felicia Spencer, das ist kein Main Event für ein Pay-Per-View, der wirklich von diesem Kampf getragen wird, aber das Ding war in Aussicht. Also nein, einfach nein.
Auch wieder
Kampf läuft. Da frage ich mich auch wirklich, wie man sich das vorstellt, diese Verhandlungen.
Ja.
Ist Peña da mit irgendeinem mexikanischen Typen mit tiefgezogener Kapuze, der da ins American Top Team einwandert, Nunes besticht und so gerne an den Aktenkoffer öffnet? Was?
Leute, was glaubt ihr? Also komm, das ist ja wirklich, das ist ja witzig. Also du musst ja schon fast drüber lachen. Also ja, unglaublich. Leute gibt's, aber nee, Amanda Nunes, unterschätzt würde ich, wie gesagt, nicht sagen, weil in der ersten Runde hat sie ja so gekämpft wie immer eigentlich. Ich glaube, sie hatte einfach keinen Respekt vor der Punching Power, vor den Fähigkeiten von Juliana Peña. Sie hat sich gedacht, ja, was sind schon 1, 2, oh, jetzt kommt der dritte, oh, jetzt kommt der vierte, oh, was sind schon 5 Jabs, oh, jetzt sind schon 6, so, dann war es zu spät. Aber Juliana Peña, ich sag's nochmal gerne, hat einfach weitergehämmert, hat mit Brot und Butter, das war nicht funky, das war nicht fancy, das war nicht ausgefallen, das waren Grundlagen, die sie hier genutzt hat, um zum Erfolg zu kommen. Und bei Amanda Nunes stelle ich mir schon jetzt ein paar Fragen. Also ich habe den Blick gesehen, ich habe mir heute nochmal diese ganzen anderen Kämpfe angesehen mit Holly und mit Ronda und mit Cyborg und da waren Phasen in dem Kampf, wo sie einfach so aufs Mouthpiece beißt, so nach vorne marschiert und den derbe einschenkt und die richtig ja, böse wegmobbt. Und dann gab es so ein paar Mitleidskämpfe wie gegen Megan Anderson, wo sie mit Ground and Pound finishen könnte, verdreht ihr aber das Ärmchen so ein bisschen, damit die dann tappt. In der zweiten Runde habe ich diesen Gesichtsausdruck nicht gesehen. Sie hat gegrinst und wollte das so weglächeln und wusste aber selbst, das war kein echtes Grinsen, du hast das gesehen. Wollte sich da selbst irgendwie, glaube ich, so ein bisschen vielleicht auch noch einreden oder der Gegnerin wenigstens mal signalisieren, nee, du kommst hier gegen mich nicht zum Erfolg, da gibt es keinen Blumentopf zu holen. Aber die war da schon richtig böse auf Glatteis unterwegs und wurde dann gefinisht. Ich sag's auch nochmal, in der Art und Weise, in der du nicht gefinisht wirst. Also, tut mir leid. Es tut mir leid. Also, so einen Choke ohne Hooks,
ohne klassisches Setup, einfach nur den Suppenschlauch dazu zu quetschen, so findest du keine Frau, die 12 Siege hintereinander eingefahren hat.
Nee. Ja, und das sind halt die Szenen, die dann solche komischen Kommentare entstehen lassen. Aber das sind auch alles Leute, denen wurde noch nicht ins Gesicht geschlagen. Ja,
absolut.
Und wenn
absolut.
Man da im Sparring sagt, jo, mach mal gerade locker, den will ich kurz 2 Sekunden verarbeiten, dann ist man eben im Training. Aber
nicht vor 15.000 Leuten in der ausverkauften T-Mobile Arena in Las Vegas.
Pause gibt es eben nicht, sondern die Gegnerin merkt, ach krass, der Jab kam durch, dann setzt sich, wie du beschrieben hast, die Rechte auch nochmal hinterher und die Treffer werden härter. Da war Panik drin. Wir haben es beschrieben.
Komplett ausgecheckt.
Weißt du, was mir richtig Angst macht?
Ja?
Belal Mohammed der ist ja sehr präsent im Internet, überall, wo er war, felsenfest, wirklich überzeugt gesagt, Peña holt das Ding. Der hat es felsenfest gesagt und es gibt ein Interview, da merkt man, wie selbstbewusst der wirkt. Der war überzeugt davon und ich verstehe nicht, woher das kommt. Kayla Harrison hat ein Interview gegeben, wo sie nochmal beschrieben hat, ich habe Nunes in der Vorbereitung sogar unterstützt. Zitat, die ist bereit, die zu ermorden, von Kayla Harrison.
Oh.
So überzeugt gewesen davon, wie Nunes in den Kampf geht. Und der hat darunter geschrieben, niemals, glaube ich nicht, kommen wir wetten. Und Harrison fragt, um was? Und er sagt, wenn die gewinnt, dann singst du den Song meiner Wahl live Karaoke auf Instagram. Und Harrison sagt, Deal, wenn ich gewinne, dann läufst du mit dem Outfit meiner Wahl den nächsten Kampf ein. Und der ist die Wette eingegangen. Also so überzeugt war er von diesem Upset. Und heute Morgen, gestern Abend noch gefragt, Kayla Harrison, und wie ist die Stimme? Sie hat heute Morgen getweetet, guten Morgen an alle außer Belal Mohammed. Also wir hören auf jeden Fall bald Gesangskünste von Kayla Harrison, die ja ohnehin schon so pissig sein muss. Also krass, Mann.
Sorry.
Der Typ muss der macht mir Angst. Der hat irgendwie Wahrsagerkünste.
Hat einen guten Podcast, Remember the Name heißt er.
Ja, cooler Typ auch, aber was der wusste, was wir nicht wussten, das will ich bis heute wissen. Sehr, sehr krass. Also ist der einzige Mensch, von dem ich je gelesen habe, der mit Überzeugung gesagt hat, doch, die holt das. Und nicht halt Twitter-Kommentar von Blumenkohlort 300, sondern ich mit meinem Namen öffentlich.
Ja, klar. Also ist auch wirklich der Einzige, von dem ich das jetzt wüsste. Also
crazy.
Übrigens,
das hat ein bisschen Angst gemacht.
In der nächsten Ausgabe habe ich ein Matchup für Belal Mohammed. Das gibt es in der nächsten Ausgabe, wie gesagt. Da müsst ihr auch die nächste Episode hören. Zum Abschluss hier. Wie geht's weiter für Amanda Nunes? Ich sage, und das ist natürlich jetzt ein bisschen so, wie du schon sagst, Quarterback auf der Couch Prognose. Das war nicht die Amanda Nunes der vergangenen Kämpfe.
Nein.
Ist das auch, und ich komme wieder zurück zu diesem Thema. Ich habe es prophezeit und ich habe es, ich habe es gesagt, dass ich das nochmal aufdrösle heute. Ist das jetzt mehr Geld, nicht mehr so der Hunger, das Baby ist da und ich sehe in den Videos steht immer das Baby in dem kleinen Maxi-Cosi neben der Matte und es wird sich geherzt und umarmt und die Lebenspartnerin ist in jeder Trainingseinheit dabei und da wird viel gelacht. Ist das noch die Amanda Nunes mit dem Killer-Mindset, die sah ja körperlich gut vorbereitet aus, aber die durch die Hölle gehen will und die Gegnerin, ich benutze jetzt die Worte von Kayla Harrison, ermorden will und da voll drauf losgeht, hat für mich nicht so gewirkt. Auch in der ersten Runde habe ich mich schon gefragt, wieso sie nicht vehementer Richtung Finish geht in der Top Half Guard.
Ich bin die Killerin, ich kann die finishen, wann ich will. Die war so vorlaut im Vorhinein, ich lasse die ein bisschen leiden. Keine Ahnung. So hätte ich es eingeschätzt. Ist halt die Frage, um darauf zurückzugehen, was du gerade in den Raum geworfen hast. Wie abgefuckt, wie frustriert und wütend bist du durch so einen Sieg? Kannst du sagen, was habe ich für ein Resümee? Schaut auf, was für Erfolgen ich hier sitze. Irgendwann geht es mit jedem zu Ende. Oder sagst du halt, boah, jetzt erst recht das Ding, das hole ich mir zurück, das kriegst du wieder. Das wird man halt erst im nächsten Kampf sehen.
Ich glaube trotzdem, im nächsten Kampf tippe ich wieder auf Nunes, weil ich einfach die Werkzeuge sehe. Aber was man am MMA-Sport respektieren muss, und das ist mein Thema heute, diese Serie. Ich habe hier diesen Reiter offen. Ich bin fasziniert von dieser Serienauflistung. Es gibt wenige Serien, also ich glaube, Nunes ist irgendwie in den Top 10 of all time mit 12 Siegen, was ja auch schon krass ist irgendwie, dass du da Top 10 bist aller Zeiten. Ne? John Jones an der Spitze mit 17, Anderson Silva mit 16, Kamaru Usman mit 15. Aber Usman, danach kommt Habib und das ist mein Punkt, glaube ich, den ich machen will. Jetzt, glaube ich, weiß ich, auf was ich raus will. Habib hat gewusst,
irgendwann landet jeder mit dem Gesicht unten und mit dem Arsch nach oben. Und ich gehe mit dem Gesicht oben und mit dem Arsch nach unten raus. Bei 29:0 ist Schluss. Er wurde von Michael Johnson böse angeklingelt, er wurde von Conor böse angeklingelt, er wurde auch von Gaethje mit Legkicks getroffen. Wer weiß, was passiert wäre, wenn noch 3 Legkicks eingeschlagen hätten von Gaethje. Wer weiß das schon. Er hat für sich den Entschluss gefasst, 29:0, das reicht, ich bin ungeschlagen, jetzt trete ich ab, der Papa ist auch nicht mehr dabei. Demetrius Johnson sehe ich hier noch auf der Liste. Danach kommt schon Tony Ferguson, der jetzt körperlich an dem Punkt ist, wo er nicht mehr an dem Punkt sein kann, an dem er schon mal war. Und das ist das, was ich sagen will. Ich sehe da Kamaru Usman momentan wirklich so als Unikum in der UFC, weil er trotz der ganzen Berühmtheit, trotz der Tatsache, dass er diesen afrikanischen Kontinent so auf den Schultern trägt, weil er trotz der Tatsache, dass er 15 Siege in Folge hat, immer noch so unfassbar game ist und so giftig und so bissig ist. Und du merkst es auf den Pressekonferenzen, wie er den Colby Covington am liebsten am Kragen packen würde. Bei Amanda Nunes habe ich das nicht so gespürt. Die ruht sehr in sich, die ist sehr zufrieden mit dem, was sie erreicht hat. Kamaru Usman ist dieser einzige Typ, wo ich sage, er hat diese Mega-Siegesserie, aber er hat diesen Hunger. Ich spüre das bei ihm einfach so total. Und er geht durch diese schwierigen Phasen. Er geht durch diese mega schwierigen Kampfphasen, wo er diese Kriege sich liefert mit Colby Covington, wo er von Gilbert Burns böse angeklingelt wird und aufsteht und den zermalmt und den einfach mit Willenskraft auch fertig macht. Ich weiß nicht, ob Amanda Nunes da noch ist. Und das sind diese Serien in diesem Sport. Ganz vorne steht hier John Jones. Wer weiß denn schon, wie es weitergeht mit John Jones? Wir wissen alle, die letzten Kämpfe im Halbschwergewicht sind sehr, sehr knapp gewesen. Sehr, sehr knapp gewesen. Also da war ein paar Mal böse davor, die Serie zu beenden. Wer weiß denn schon, ob er im Schwergewicht wirklich so zurückkehren kann? In diesem Sport gibt es diese Scheidepunkte, diese Punkte, an denen du so die optimale Leistungsfähigkeit bringst und so der König bist der Division und dann bist du ein bisschen weniger und dieses bisschen weniger macht dich vulnerabel für 7, 8 Leute, die knapp hinter dir sind und voll auf dich warten.
Ja, das kann man ja nicht oft genug betonen, dass ein Gürtelverteidigung auch einfach eine Rolle ist, die unglaublich ist. Jeder deiner Gegner hat die Chance seines Lebens und du bist halt irgendwie
Morgen, wenn du aufstehst, ist der Gedanke, ich bin der UFC-Champion. Und der Sport und ist so...
alle sind hinter mir her. Natürlich.
Alle.
Sich einzureden, ich bin der Beste der Welt, das muss so ein wahnsinniger Mindset sein. Das muss jedem schwerfallen. Denn dieses, du wirst immer einen Meister finden, das haben wir eigentlich alle zu Beginn so beigebracht bekommen. Und sich einfach irgendwann zu sagen, nein, den gibt es nicht. Wenn es darum geht, wer hier etwa gleich groß ist, gibt es da keinen besseren. Das ist wahnsinnig. Allein das an sich. Ich könnte mir halt vorstellen, und natürlich ist das Hobbypsychologie, dass Kamaru Usman so ein bisschen hilft, dass der so lange belächelt wurde und nicht den Respekt bekommen hat, den er verdiente. Und dass die Leute dem gesagt haben, du bist so langweilig und dass der kein Geld verdient hat. Und dass die Leute, ja, aber du Crotch-Sniffer hat den Usman beleidigt, du weißt, worauf ich hinaus will, du klammerst auch nur. Und
McGregor war
es, glaube ich. Hast noch niemanden ausgenockt. Ja, kann auch sein. Jedenfalls, du weißt, worauf ich hinaus will. Und ich glaube, aus Usman ist erst, also dieses Honig um den Mund schmieren, das kriegt er erst seit, keine Ahnung, 3, 4 Jahren maximal. Und vielleicht hat das halt, ist das eine Sache, die halt viele Champion dann irgendwann nicht mehr die 110% geben lässt, sondern nur noch die 90%.
Bei Usman ist es, glaube ich, eher der Cain Velasquez-Effekt, dass der Körper eher aufgibt als der Geist. Er hat kaputte Knie, das weiß jeder. So wie der trainiert, kannst du nicht ewig trainieren. So trainierst du mit 36, 37 nicht mehr. So wie Kamaru Usman, der die Leute halt einfach mit 10-20% Vorsprung so gefühlt an Cardio überwältigt. Ich glaube, bei ihm ist es eher dieser Faktor. Der mentale Faktor kommt häufiger dazu. Und bei Amanda Nunes ist es so ein bisschen die andere Seite der Poirier-Medaille. Poirier war nie Champion. Da ist die Frage, kann er das wieder in sich finden, wieder anzugreifen? Bei Amanda Nunes ist es so, glaube ich, die Frage, kann ich wieder ins Gym gehen, zweimal am Tag? Mache ich vielleicht auch mal ein Fightcamp, wo ich die Familie verlasse für 3 Wochen oder so, um wirklich hart zu arbeiten, um die entscheidenden Prozent zu holen? Hat sie das noch? Will sie das noch? Das sind die Fragen, die mich da beschäftigen. Weiß nicht, wie es dir geht.
Sie sind berechtigt. Ja, ähnlich. Also ich habe mich auch viel gefragt, was irgendwie schief lief im Vorhinein, ob es wirklich nur, dass sie unterschätzt haben, war. Natürlich sind es die offensichtlichsten Sachen, Familie und ne, Faktoren, die einen im Privaten zu sehr ablenken. Aber sicherlich auch fehlender Hunger. Und ich würde es, wie gesagt, auf die Frage runterbrechen, sollten das wirklich solche Faktoren sein, kann man die beseitigen?
Ja. Ne?
Man weiß nie, vielleicht sind wirklich die Eltern krank und du hast gerade sehr viel Sorgen und willst eigentlich in Brasilien sein und, oder was weiß ich was. Und die genesen, so weiß es, ist wieder alles gut. Die, ja, ich habe jetzt nicht verpasst, wie die Tochter das erste Mal gelaufen ist. Es läuft alles und ich kann mich 100% auf meinen Job konzentrieren. Kann ja, können solche Faktoren sein. Und wenn es wirklich dieses unterschätzt haben und oder wahrscheinlich so, ein Mix, so eine Mixtur aus, so richtig hungrig bin ich nicht mehr, war dann halt die Frage, hast du Groll, hast du das richtig verbissene Verlangen, das hole ich mir zurück, dieser Gürtel ist mir, oder schaust du drauf, wie viele, was setzen die da, ich glaube Rubine ein, wie viele Rubine schon auf meinem vorhandenen Gürtel sind und ich denke mir, ja, es muss mir trotzdem auch erstmal eine nachmachen, ist doch okay so.
Ja.
Irgendwann findet jeder seinen Meister. Ne?
Das vielleicht ist es.
Ist man, erinnert man sich dann doch wieder auf, an die Worte, die Mama und Papa einem eigentlich die ganze Kindheit lang
das ist
eingetrichtert
es.
Haben.
Und in diesem Sport ist es einfach so wahr, weil...
Aber Juliana Peña ist nicht ihre Meisterin.
Nein, natürlich ist es nicht.
Und das weiß sie auch. Und da ist
aber halt, wenn du lange genug dabei bleibst, wer hat das mal gesagt, Stephen Wonderboy Thompson hatte doch, glaube ich, diese Wahnsinns-Kickbox-Bilanz. 60 zu 0 oder 59, irgendein paar 50 oder 60 zu 0 oder so. Wer hat das mal gesagt? Ich glaube, Matt Brown hat das gesagt.
Ja, das hat Luke Thomas die Woche auch nochmal wiederholt. Der hatte wirklich? Niemals immer eine perfekte Vorbereitung.
Luke Thomas hat das auf jeden Fall schon mal erzählt in dem Podcast, 100%, ja. Wenn du,
ihm wurde das erzählt von Matt Brown, ich kenne die Story. Ja.
Da gibt es dieses Interview bei MMA Fighting, glaube ich, hat das damals gemacht. Und zwar hat, für die, die es nicht wissen, von was wir jetzt da quatschen, Matt Brown hat damals gesagt, als er gegen Wonderboy kämpfen musste, was bei ihm faszinierend ist, ist halt, wenn du 59 zu 0 hast, natürlich waren das nicht 59 Weltklasse, Leute, aber du warst bestimmt mal krank, du warst bestimmt mal verletzt, ein Fight Camp lief nicht gut, es ist jemand in deiner Familie gestorben oder krank geworden, du konntest nicht gut schlafen, du hattest eine Erkältung, irgendwas. Wenn du 59 Mal gegen 59 Männer antrittst, dann läuft es nicht also immer ideal. Aber die Fähigkeit zu haben, immer deine beste Leistung am Tag X abzurufen, wenn die Glocke läutet, das ist eine besondere Fähigkeit. Und beim Kickboxen, ist jetzt vielleicht eine gewagte Aussage, ist es nicht so besonders wie beim MMA, weil beim MMA kommen ja noch so viele Unwägbarkeiten dazu. Es kann so viel auf verschiedene Arten und Weisen passieren. Es kann so viel Chaos ausbrechen in einem MMA-Kampf. In einem Kickboxkampf ist es ein Kickbox-Duell, es ist ein Kicks und Schläge. Hier kommen Takedowns, Ground Game, Käfigarbeit am Zaun dazu. Es sind so viele Faktoren. Ohne Kickboxen jetzt abzuwerten, aber ihr versteht den Punkt. Immer fit zu sein, bei Habib ist es wirklich krass. 29 verschiedene Tage, 29 verschiedene Gegner. An jedem Tag dieses Game, ich bring den runter, ich mach den fertig, ich choke den oder Ground and Pound oder kontrolliere ihn über 3 oder 5 Runden, das wirklich zu implementieren und durchzubringen, das ist eine absolute Seltenheit in diesem Sport. Und wenn du lange genug dabei bleibst, das ist so mein Punkt, den ich heute machen will mit dieser Ausgabe, wenn du lange genug dabei bleibst, wirst du deinen Meister finden und du wirst verlieren. Und der kann von der Qualität her schlechter sein, wie hier Juliana Peña. Der kann dir in allen Belangen eigentlich durchschnittlich unterlegen sein. Bisschen schlechteres Striking, bisschen schlechteres Ringen, bisschen schlechteres Jiu-Jitsu. Aber wenn der Game ist, wenn der heiß ist an dem Tag, und man sieht es ja, wie das Qualitätsniveau in allen Gewichtsklassen in der UFC ist, so bei den Top 10, in den meisten Gewichtsklassen jedenfalls, kann fast jeden schlagen. Dann kann es dieser eine Tag sein, wie du sagst. Da war irgendwas in der Familie, du hast den Kopf nicht frei, du hattest irgendwie eine Verletzung, die du schon ein paar Wochen durchziehst und hast du nicht die letzten Prozent rausholen können. Und dann ist es dieser eine magische Tag und dann steht man neben Andreas Kanellakis in der Tonkabine und kann sich nicht mehr hinsetzen, weil man so unter Strom steht, weil da was Besonderes passiert ist. Und ich lege mich fest, ich bin ja jemand, der klare Aussagen trifft, muss man nicht mögen, kann man mögen. Für mich ist das der größte Upset in der UFC-Geschichte.
Ja, also vor allem durch diesen Verlauf kann man das wirklich sagen. Es war eben nicht der eine Lucky Punch, wenn es den überhaupt gibt. Ne? Lucky ist immer so eine Sache, aber es war nicht dieser eine Moment, der den Kampf auf den Kopf gestellt hat, sondern diese Frau wurde methodisch gebrochen. Und letztendlich ist es ja auch irgendwo banal, da immer gegeneinander aufzugewichten. Es ist auf jeden Fall ein riesiges Ding. Und für viele Leute halt auch einfach der größte, den sie miterlebt haben. Denn so oft ich mir GSP und Metzera auch anschaue, ich habe das Ding nicht live verfolgt und für mich in meiner UFC-Zeit als Fan war es auf jeden Fall das größte Ding. derartig entsetzt und sprachlos und ungläubig, dass ich nicht noch träume, war ich wirklich noch nie. Das sind so Momente, an die wird man sich auf jeden Fall jahrelang erinnern, und ich glaube, die werden auch nicht an Glanz verlieren, sondern tatsächlich vermutlich sogar wachsen, durch so oft man sie erzählt hat. Irgendwann redet man sich noch ein, dass die noch gefallen ist und niedergeschlagen wurde und dichtet noch Dinge dazu. Nein, du weißt, worauf ich hinaus will. Großartig. Stories, die einfach den Sport für immer begleiten werden, ganz, ganz sicher.
Ich wünsche mir, dass unser YouTube-Kanal weiter wächst. Wenn ihr auf YouTube geht, einfach mal nach Championship Round suchen. Das ist unser Baby, unser Projekt für 2022. Flo hat auch schon das erste Video hochgeladen. Hat er gut gemacht, der gute Mann. Also den Kanal abonnieren, einen netten Kommentar da lassen und auf jeden Fall gespannt sein. Da wird es 2022 exklusive Inhalte geben. Und ich glaube auch, dass der Podcast weiterlaufen wird. Viele haben ja geschrieben, sie möchten ihn trotz YouTube weiterhören, beim Gassi gehen mit dem Hund oder irgendwie auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg zum Training oder während dem Joggen oder so. Naja, vielleicht können wir das ja einrichten.
Ja, ich verstehe es prinzipiell, aber wie gesagt, Exklusivinhalte, da hast du gut angesprochen. Und ich glaube, auch wenn man zu Hause ist und dann mal sich gedacht hat, gut, schaue ich mir halt ein Video an, das ist schon was anderes, eine Mimik zu sehen, mal einfach. Teilweise antwortet man ja einfach nur mit einer Mimik, während Leute sprechen. Ich persönlich mag das sehr, wenn ich die Zeit dafür finde. Man muss ja auch nicht fixiert auf dem Monitor sein, kann man auch anmachen, auf dem Tablet, auf dem Handy, während man die Pasta kocht und was weiß ich, die Schnitte fürs Frühstück schmiert oder Geschirr spült oder was auch immer. Ja, du hast ja wirklich auch schon mit ein, zwei Leuten quasi abgemacht, dass die da erscheinen. Sicherlich gibt es auch interessantere Gesichter als meins zu sehen. Von daher bin ich guter Dinge, dass wir auch die ein, zwei Podcast-Hörer noch bewegen werden, auch mal bei YouTube vorbeizuschauen.
Ihr habt es gehört, YouTube Championship Rounds, Florian Mandavid und Sebastian Hackl. Wir werden euch 2022 versuchen, einiges zu bieten. Ich bin ja recht zuversichtlich, dass uns das auch gelingen wird. Und wenn ihr diesen Podcast gut findet, dann gerne eine 5-Sterne-Rezension bei Apple Podcasts hinterlassen. Das hilft uns auch, in den Rankings nach oben zu klettern, wobei es da ja sehr gut aussieht. Aber nochmal danke dafür. Ihr wisst, wo ihr uns finden könnt in den sozialen Medien. Der Hashtag HackmanMMA ist der Hashtag, nach dem ich da immer ein bisschen filtere oder zu filtern versuche. Die meisten sind zu faul, die schreiben mich direkt an, aber ist auch okay. Und ja, das war's für diese Ausgabe für heute. Wir haben die Main Events besprochen von UFC 269. Das haben wir lang getan, ausufern fast, würde ich meinen. Seid morgen wieder dabei, wenn wir über den Rest der Card plaudern. Und ja, bis dahin bleibt ihr sicher, bleibt sauber, bleibt safe. So long, Kuss aufs Auge, Hackman out.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.